Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Runner's World Podcast. Hier ist Folge Nummer 142 mit einem fantastischen Thema. Der Hund ist ja eins der allerbeliebtesten Haustiere in Deutschland und das nicht umsonst. So ein Vierbeiner ist nämlich ein treuer Begleiter im Alltag und kann auch ein Trainingspartner beim Laufen sein. Deswegen haben wir in dieser Folge einen Hundetrainer eingeladen, der sich bestens damit auskennt, wie man das am besten hinbekommt, mit dem Hund gemeinsam zu laufen. Aber diese Folge ist auch interessant für euch, wenn ihr selbst vielleicht gar keinen Hund habt oder sogar ein bisschen Angst vor Hunden. Denn wir sprechen auch darüber, was man eben tun kann, wenn einem beim Joggen ein Hund begegnet. Das ist ja nicht immer so ganz leicht. Viele spannende Fragen also, die wir in dieser Podcast-Folge beantworten. Und deswegen geht's auch direkt los. Ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge wünschen wir euch. Ich muss zu Beginn erstmal sagen, ich freue mich total, dass es endlich klappt, einen Podcast zum Thema Laufen mit Hund aufzunehmen. Es ist tatsächlich ein Thema, was sich schon sehr, sehr oft gewünscht wurde aus unserer Podcast-Hörerschaft. Genau, insofern endlich, es ist Zeit, die Folge umzusetzen und wir haben dafür einen tollen Experten heute zu Gast, Marc Eichstädt. Erstmal schön, dass du hier bist, heute bei uns in der Redaktion im Aufnahmestudio.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Als die Anfrage kam, dachte ich, na klar, sofort. Und dass erst jetzt eine Folge kommt, ist natürlich schade, ne? Aber anscheinend genau jeder zweite Hörer bei euch wird garantiert einen Hund haben, denn der Hund ist ja nach der Katze, warum auch immer, das beliebteste Haustier.
Und auch ein sehr gutes Haustier für aktive Menschen. Also insofern schätze ich, ja, dass du da gar nicht so falsch liegst. Mit jeder zweite unserer Hörer hat bestimmt einen Hund zu Hause.
Ja, die Motivation, sich einen Hund anzuschaffen. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, genau, ich will mich bewegen oder ich bin interessiert an Bewegung oder mach das. Und dann ist der Hund besser geeignet als, wie gesagt, die Katze, Goldfisch, eher eingeschränkt geeignet.
Da hast du recht. Ich glaube, so ein Goldfisch kommt nicht ganz so gerne mit zum Laufen. Vielleicht am Anfang einmal kurz zu dir. Warum bist du unser Experte heute? Du bist versierter Hundetrainer. Du leitest die Martin-Rütter-Hundeschule in Kiel. Und fast noch wichtiger an dieser Stelle, du hast gemeinsam mit einer Kollegin auch einen eigenen Podcast, die Hundestunde, wo ihr schon seit, ich glaube, über 150 Folgen inzwischen auch ganz, ganz tolle Tipps und Ratschläge gibt für Hundehalterinnen und Hundehalter.
Genau. Also ich hatte das Glück, vor jetzt fast 20 Jahren Martin Rütter kennenzulernen, der jetzt etwas bekannter ist, sagen wir mal so. Und der mir die Möglichkeit geboten hat, damals eine Ausbildung bei ihm zu machen, die 18 Monate dauerte. Und nach Abschluss habe ich dann in Kiel die Hundeschule eröffnet. Ich bin Partner in seinem Netzwerk, einer der ersten, und mache seitdem nichts mehr anderes. Also seit knapp 17 Jahren darf ich jetzt hauptberuflich Menschen und Hunde betreuen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Habe ein Team von 7 Mitarbeitern auch in Kiel, die mich da unterstützen. Und habe jetzt knapp so 5000 Hunde im Training gehabt.
Wow.
Genau, also so langsam verstehe ich das immer mehr, das Thema. Jetzt so langsam kommt das besser. Genau, den Podcast mit Conny Sporrer, die Hundeschule, auch Netzwerkpartnerin von Martin, ist in Wien. Genau, wir haben jetzt letzte Woche, glaube ich, die 150. Folge dann aufgenommen. Ich glaube, der Podcast ist jetzt auch 2 oder 3 Jahre alt. Also haben auch jetzt schon so weit gefeiert, genau. Und auch da reden wir halt nur über das Thema Hund. Und deswegen habe ich mich gefreut, als du mich angefragt hast, weil ich dachte, ja, natürlich, wenn es um den Hund geht, da kann ich gerne vorbeikommen und ganz viel erzählen.
Super, freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Zu Beginn auch noch die Frage, läufst du eigentlich selbst auch mit Hund?
Momentan weniger. Bei Charlie, wir reden ja gleich darüber zum Beispiel, ne, worauf muss man achten bei Hunden. Der hat jetzt so ein Alter, wo das möglich ist, das jetzt intensiver zu machen. So langsam führe ich den an das Thema ran. Aber zu den Läufen, die ich momentan absolviere, ist er noch nicht dabei. Da muss der noch ein paar Sachen können, da kommen wir gleich zu.
Okay, das ist, bin sehr gespannt. Sehr schön. Und du berätst aber tatsächlich auch Leute, also bei den 5000 Hunden waren schon so einige Laufhunde dabei, vermute ich mal.
Genau, also wir verschiedenste Rassen oder Mischlinge und natürlich auch Hunde, die bewegungsfreudiger sind. Manche sind nicht so bewegungsfreudig. Da kann auch mal die Frage sein, der Hund hat sich vorher viel bewegt, plötzlich bewegt er sich nicht mehr. Was ist da los? Und in den meisten Fällen hat das eher körperliche Ursachen, dass die Hunde dann aufgrund von Schmerzen oder Bewegungsauffälligkeiten ungern oder gar nicht mehr laufen. Das ist natürlich super, wenn man das erkennt, weil das ist ja oft therapierbar, dann durch Fachtierärzte oder sowas. Es gibt aber auch Verhaltensgründe, dass Hunde dann nicht mehr sich so viel bewegen. Zum Beispiel, wenn der Hund ängstlich ist draußen, dann ist er natürlich vorsichtiger, will sich nicht viel bewegen, weil wenn man sich bewegt, wird man schneller gesehen. Das könnten Gründe sein. Ne?
Okay.
Ich hatte auch mal einen Fall, ich hatte einen Hund aus dem Tierschutz und der wirklich sich kaum bewegte. Also drinnen und draußen nicht. Den habe ich mir auch angeguckt und sehr schnell gesagt, also vom Verhalten sehe ich jetzt keine, aber irgendwas hat der garantiert.
Mhm.
Und dann haben wir den nochmal durchchecken lassen und bei einer Röntgenaufnahme kam raus, dass der 50 Schrotkugeln im Körper noch hatte.
Ach du liebe Güte.
Und dann ist ja klar, dass der jetzt nicht mehr so bewegungsfreudig war.
Mhm.
Zum Glück konnten die rausgeholt werden. Und siehe da, nachdem der wieder fit war, bewegte der sich komischerweise. Also solche Fälle gibt es auch, das ist die Ausnahme. Ne?
Ja.
Und natürlich haben wir auch Kunden, die sagen, genau, ich möchte gerne mit meinem Hund laufen gehen, bin aber unsicher, wie fange ich jetzt damit an? Thema, wann darf ich das? Worauf muss ich achten? Was muss der Hund können? Was muss ich können? Und wir hatten auch Fälle, wo, so wie ich auch, ich laufe ja auch selber, auch die Frage ist, jetzt kommen mir Hunde entgegen, woran erkenne ich denn, ob der wirklich nur spielen will und nett ist?
Mhm.
Oder auch, woran kann ich erkennen, okay, der ist vielleicht nicht so ganz entspannt und was kann ich denn machen, damit nichts passiert? Also das haben wir auch teilweise.
Ja, das ist auch eine Frage, die ich mir für heute auf jeden Fall aufgeschrieben habe.
Ja, eigentlich ist das schade, dass wir darüber reden müssen, weil was für mich eigentlich selbstverständlich ist, dass als Hundehalter ich ja mit meinem Hund in der Gesellschaft mich bewege und dann auch Rücksicht nehmen muss. Also zum Beispiel den fähigen Shepherd Charlie, den wir ja haben, der musste ganz schnell lernen, wenn Menschen kommen, die sich schneller bewegen, ob das Erwachsene oder Kinder sind, dass der da nicht hinläuft.
Mhm.
Der ist total nett mit Hunden und Menschen und er sollte aber lernen, lauft da nicht einfach spontan hin, weil, wie gesagt, die Menschen vielleicht keinen Kontakt wollen. Ja, das ist jetzt so, dass wenn der zum Beispiel einen Läufer sieht, dann bleibt er stehen, dreht sich um und fragt, wie geht's denn jetzt weiter?
Okay.
Also soll ich zu euch kommen, soll ich stehen bleiben oder kann ich da vielleicht hin? Und an der Reaktion der Leute kann man dann das schon erkennen. Aber auch ich, wenn ich jetzt laufen gehe, habe ich ja jetzt nicht die Motivation, unterwegs Hunde zu streicheln. Also ich nicht. Es kann sein, dass jemand anders das hat. Sodass dann der Kontakt zu Hunden für mich auch eher störend wäre. Also ich war gestern laufen und dann habe ich auch Hunde getroffen, angeleint und unangeleint.
Ja.
Und die meisten Hundehalter wirklich sind sehr rücksichtsvoll. Also die gucken schon, dass der Hund da nicht im Weg steht oder mich in Ruhe lässt. Ausnahmen gibt es und darüber müssen wir halt reden. Aber es ist eigentlich in der Verantwortung der Leute, also der Hundehalter.
Mhm. Okay, also schon mal kurz vorweggegriffen, das, was man öfter so hört, der will doch nur spielen, ist dann eigentlich gar nicht so das Richtige.
Ja, es gibt Hunde, die wirklich hinter einem Mensch, also hinter jemandem, der jetzt sportlich betätigt, hinterherlaufen, mit der Idee, ah, da ist ein Rennspiel. Also super, mein Mensch zum Beispiel macht das nicht mit mir, aber ich habe so den Wunsch und da ist jemand endlich. Und es kann auch sein, dass der Hund wirklich sagt, ach, ist ein lustiges Rennspiel. Wie gesagt, wenn das mit dem eigenen Halter ist, von mir aus ja, mit Fremden wäre ich da mal vorsichtig. Ich sage normal, weil die Frage ist ja, will ich jetzt gerade mit dem Hund ein Rennspiel machen?
Mhm.
Und auch dieses, es gibt ja auch wirklich Menschen, die haben keine Lust auf Hund oder Angst.
Ja.
Und dann ist das egal, warum der Hund, auch wenn der nett ist,
das
ist einfach für die der Horror.
Ja.
Und dann kann man auch, egal ob man dann ruft, ja, der will ja nur spielen, was so wäre, für die Menschen ist das in dem Moment egal. Wie gesagt, und das ist so die Haupt-, also die meisten Hunde, die ich jetzt unterwegs treffe, die interessieren sich kaum für mich. Die, die sich für mich interessieren, das sind eher jüngere Hunde. Und dann haben wir genau dieses, ah, da bewegt sich was, das ist vielleicht lustig, weil die Menschen eben nicht als Beute sehen. Es gibt Hunde, die Menschen auch vielleicht ernsthaft jagen würden. Dann sprechen wir von Gefährlichkeit. Die werden wir draußen selten zum Glück treffen, die gibt es aber. Und dann gibt es Hunde, die rennen nicht hinter mir her mit dem Ziel, ein lustiges Spiel, sondern es gibt auch Hunde, die sagen, die verjagen. Also die jagen mich nicht, sondern die verjagen mich, weil die vielleicht sagen, du läufst hier in meinem Gebiet, da hast du nichts zu tun. Oder vielleicht, ich laufe zu nah an deren Menschen vorbei und die fühlen sich verantwortlich und versuchen, mich auf Abstand zu kriegen. Also das gibt es auch. Also das klassische Jagen, meistens spielerisch, oder das Verjagen, territorial oder sozial motiviert. Alle Formen, wie gesagt, sollte man als Hundehalter darauf Einfluss nehmen. Nochmal, ne, weil ich will da laufen gehen als Jogger und nicht mit Hunden mich da beschäftigen.
Ja, ja, ich merke schon, der Hund ist auch nicht der Hund, so klingt das.
Genau, den gibt es nicht. Wir werden den nicht finden. Das werden wir auch gleich hören. Es gibt Hunde, die, wenn ich jetzt sage, ich habe Interesse an sowas, ich will meinen Hund anschaffen würde gerne gucken, ob der Hund dazu passt. Dann gibt es bestimmte Hunde, ob das Rassen sind oder Typen, die wahrscheinlich dazu geeignet sind. Aber wir werden auch Rassen oder Hunde aus diesen Rassen finden, die absolut keinen Bock auf Laufen haben.
Boah, lass uns doch mal mit dieser Frage anfangen. Das interessiert mich jetzt. Also, mit welchem Hund kann man denn überhaupt laufen gehen?
Also theoretisch mit jedem. Es ist wirklich das Wichtigste. Also es gibt so ein paar Kriterien. Das erste ist natürlich, der muss gesundheitlich fit sein.
Ja.
Also das würde ich auch immer gucken, dass der fit ist, dass der nichts im Bewegungsapparat hat. Das wäre ähnlich wie bei uns Menschen. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein Problem mit den Knien habe, eine Hüftproblematik oder irgendetwas, dann ist das Laufen vielleicht nicht so sinnvoll. Natürlich im Rahmen einer Therapie oder sowas kann das ja sein, dann sollte das jemand anleiten. Und das haben wir auch bei Hunden, also eine körperliche Einschränkung. Das heißt, ich sollte einmal gucken, den abchecken zu lassen.
Also würdest du ihn dann zum Tierarzt schicken?
Ich würde immer gucken, genau, im Idealfall sogar zu einem Fachtierarzt für Bewegungskunde.
Okay.
Es gibt auch, wie bei Menschen, Fachtierärzte, der sich nur mit Bewegung beschäftigt. Alternativ wäre auch ein Hundephysiotherapeut oder Osteopath oder Osteopathin sinnvoll, weil die auch mit Bewegung zu tun haben. Und das würde ich einmal machen. Also wirklich sagen, den will ich, also sagen, was ich vorhabe, und die sollen den sich angucken.
Ja.
Das ist das eine, die Gesundheit. Das zweite ist das Alter.
Okay.
Ähnlich wie bei uns Menschen. Der Hund kann am Anfang nicht voll belastbar sein, wenn er sehr jung ist, weil die Gelenke, die Bänder und Sehnen halten das noch nicht aus. Es würde dann zu einer Überbelastung kommen, die langfristig zu Problemen führt im Bewegungsapparat. Das heißt also, mit Welpen, sehr jungen Hunden, die noch im Wachstum sind, kann man in dem Form nicht laufen gehen. Mhm. Also das, was ich jetzt, ich zweimal in der Woche, so circa 4-5 Kilometer laufe ich, wäre für den Welpen der Horror. Der würde vielleicht mitlaufen, aber ich würde einfach seinem Bewegungsapparat absoluten Schaden zufügen.
Und das würde man dann irgendwann später?
Genau, Jahre es würde später. Sich wahrscheinlich sehr, entweder früh oder spät, dann rächen.
Ja.
Das heißt also, die Hunde als Welpe in der Wachstumsphase, heißt das nicht, man kann die schon mal spielerisch dran gewöhnen, dass man vielleicht schon mal so, weiß nicht, 20-30 Meter läuft und ne, dass der Hund mitläuft. Aber jetzt wirklich dieses intensive Laufen, was man da macht, das würde ich vermeiden. Das heißt, gut wäre es, der Hund ist ausgewachsen. Die meisten Hunde sind zwischen 1 bis 4 Jahren, sind sie dann körperlich ausgewachsen.
Das heißt, 4 Jahre?
Das kommt jetzt genau auf die Größe an.
Aha.
Grobe Faustregel, je kleiner der Hund, also wenn der Hund, wenn er erwachsen ist, kleiner ist,
ja.
Beispiel jetzt die Terrier oder andere kleine Rassen, die können schon mit 1,5 Jahre ausgewachsen sein. Also körperlich wie geistig. Dann wäre das möglich. Mittelgroße Hunde, zum Beispiel der Shepherd, den wir haben, Charlie, der ist jetzt 4. Der ist jetzt körperlich wirklich völlig belastbar.
Okay.
Bei großen Hunden, also Beispiel jetzt deutsche Dogge, Bernardiner oder sowas, die sind teilweise erst mit 5, 6 körperlich auch ausgewachsen. Das heißt, hier muss man gucken, dass der so im Schnitt zwischen 1 und 3 Jahren sind die meisten Hunde voll belastbar.
Mhm.
Dann kann man wirklich sagen, so, ich mache auch vielleicht das intensivere Training, oder wenn man jetzt sagt, ich will da irgendwelche Wettbewerbe machen, könnte man sagen, so, jetzt glaube ich, sind die belastbar. Das heißt, das Alter setzt das auch. Und wie gesagt, und dann kann man natürlich gucken vom Körperbau. Wozu ist der Hund denn ursprünglich mal verwendet worden? War da Laufen oder lange sich bewegen mal ein Thema?
Mhm.
Das sieht man teilweise am Körperbau. Also wenn wir uns jetzt mal angucken, den Beagle, oder den...
Ich denke jetzt mal an so einen Dackel.
Genau,
der hat ja ganz
Dackel,
kurze Beinchen.
So, da ist genau das Gegenteil. Jetzt haben wir schon einen, wo ein Laufen in der Form, was ich mache, nicht so sinnvoll wäre. Auch hier, wahrscheinlich wird er mitlaufen, aber sein Körperbau ist gar nicht dafür angelegt. Mhm. Das Problem beim Dackel ist, der hat einen zu langen Rücken.
Mhm.
Das heißt, bei diesem Laufen, die Belastung auf die Wirbelsäule, weil die so durchhängen würde oder durchschlägt, wäre eher fataler. Das heißt, so ein Dackel vielleicht Kurzstrecken, kann ich mir vielleicht noch vorstellen. Aber jetzt so alles, so längere Strecken, glaube ich, wäre für einen Dackel nicht sinnvoll.
Er hätte wahrscheinlich auch gar keine Lust mehr und würde dann stehen bleiben.
Es kann passieren, genau. Also das kann zum Beispiel ein Hinweis sein, wenn beim Laufen der Hund stehen bleibt, jetzt nicht, weil er muss oder abgelenkt ist oder irgendwas Spannendes gefunden hat, könnte schon ein Hinweis sein, dass der vielleicht irgendein Problem hat. Und das sind so Warnsignale. Und deswegen, aber eigentlich jeder Hund ist vom Bewegungsapparat geeignet zum Laufen, weil der Vorgänger, das weiß man heute, ist der Wolf. Und wenn man sich jetzt Wölfe anguckt, deren Bewegungsapparat, und der Hund ist halt, stammt von denen ab, und viel haben die noch gemeinsam, dann sehen wir, dass auch der Bewegungsapparat des Hundes für das Laufen schon angelegt ist.
Mhm.
Also ähnlich wie bei uns Menschen, unsere Entwicklung, wir sind ja auch angelegt eigentlich für sich lange Strecken bewegen und nicht viel sitzen anscheinend. Ne? Also dass wir jetzt hier gerade sitzen, ist eher die Ausnahme als die Regel.
Sehr ungesund auf jeden Fall.
Ja, ja, beim Podcast im Laufen aufnehmen, weiß nicht, habt ihr schon eine Folge gemacht?
Tatsächlich nicht.
Ja, wäre vielleicht mal eine Idee, aber da könnte die Tonqualität leiden.
Ganz genau das ist das Problem. Ja. Wir würden das eigentlich gerne machen, aber bisher haben wir es qualitativ noch nicht so hinbekommen. Ja, anderes Thema.
Aber wie gesagt, theoretisch ist jeder Hund in der Lage, das zu können. Die Rasse kann das sein, Gesundheit, das Alter. Und natürlich, wie bei uns Menschen, gibt es auch hier Vorlieben und Abneigungen. Mhm. Also es gibt Hunde, die haben, sind schon als Junghunde sehr bewegungsfreudig, sehr aktiv. Die bewegen sich im Schnitt mehr als Hunde des gleichen Alters oder der Rasse.
Ja.
Da erwarten wir dann auch im weiteren Leben, dass die schon eher Lust auf Bewegung haben. Und dann haben wir halt Hunde auch, die weniger das zeigen. Das heißt nicht, die würden auch mitlaufen und die kann ich auch ans Laufen gewöhnen. Aber hier könnte es sein, ich muss das Training anders aufbauen und ich muss immer gegen den Widerstand des Hundes. Und da ist ja dann die Frage, muss ich mir und dem Hund das dann antun? Also wie glücklich ist der Hund am Ende des Tages? Ne?
Ja.
Und da wäre ich dann Fan zu sagen, ja, wenn jetzt, du hast leider den Hund geholt, der jetzt nicht so Lust hat. Es gibt zwei Möglichkeiten, du holst dir einen zweiten Hund, der hat dann Lust. Ne? Du musst den anderen trotzdem behalten und weiter beschäftigen. Oder lass uns doch eine Beschäftigung suchen, die ihr beide zusammen auch ausführt,
ja,
worauf der Hund Lust hat, wo es vielleicht nicht um so viel Bewegung geht. Und laufen kannst du ja dann ohne Hund. Oder vielleicht einen Nachbarhund ausleihen, der Lust hat, könnte man auch machen.
Da freut sich der Nachbar.
Genau, der Nachbar Fall. Vielleicht, der Siebenläufer ist, genau.
Okay. Ich lerne schon ganz viel dazu. Also auch wenn ich erst mit 4 Jahren anfangen kann mitunter bei einem Hund, dann ergibt sich ja auch nur eine ganz kurze Zeitspanne eigentlich, wo das wirklich sinnvoll ist, mit dem Hund auch wirklich zu joggen.
Genau, wir sprechen jetzt wirklich von vollbelastbar. Das heißt ja nicht in den Jahren davor, dass ich den Hund ranführen kann. Ne? Also das ist ähnlicher wie beim Laufen bei sehr jungen Menschen, dass die Vorbereitung, also ich habe gesagt beim Welpen, wenn man jetzt mit dem unterwegs ist, dass man dem schon mal beibringt, im ganz lockeren Lauftempo läuft man mal 10, 20, 30, 40 Meter. Das hält der auch aus, weil wenn wir uns angucken, wenn der mit Hunden tobt, also mit Gleichaltrigen, kommt es ja auch zu Belastung.
Dann rennt er auch los.
Genau. Mhm. Aber bei Hunden sehen wir zum Beispiel, dass die Spielphasen, wo die wirklich jetzt Rennspiele machen, selten 2 Minuten am Stück.
Okay.
Also die rennen, die haben auch immer Belastungsspitzen, dann kommen wieder Stopps und sowas. Deswegen, das ist eigentlich so, ne, was die da haben, auch bei der Jagd. Auch hier gibt es Jagdformen. Damals, heutzutage ist das nicht mehr das Thema, so wird kaum noch gejagt, ist auch verboten worden, aus Tierschutzgründen, zum Beispiel diese Fuchsjagden und sowas. Aber dafür gibt es noch Hunde, die sind selektiert. Und diese Parforce-Jagden, wo die sehr lange eine Beute verfolgen oder suchen müssen, wo sie dann halt im Trab auch sehr lange sich bewegen. Und natürlich, sobald sie die Beute wahrnehmen, in den Galopp wechseln. Mhm. Aber auch hier haben wir keine Galoppstrecken, wahrscheinlich über 5 bis 10 Kilometer. Mhm. Jetzt bei den Windhunden, wenn wir uns die mal vor Augen führen, dann sehen wir den Körperbau. Das sind Sprinter. Große Brustkörbe, sehr schmale Hunde, aerodynamisch. Die Knochen sind auch leichter als von anderen Hunden. Die sind keine Langstreckenläufer. Also wenn ich manchmal sehe, dass Leute mit denen laufen, die eine lange Strecke oder am Fahrrad sehr lange, dann möchte ich am liebsten sofort die Leute anhalten und sagen, stopp, stopp, stopp. Ihr habt eigentlich einen Hund, der für kurze oder Mittelstreckensprints geeignet ist. Der läuft das mit und so, ne? Aber eigentlich ist das nicht die Vorgabe.
Also man tut dem Hund damit eigentlich nicht unbedingt was Gutes?
Es könnte sein, genau, dass das aus Hundesicht, also er versteht es nicht oder wirklich sogar schädigt nachher den Hund im Körperbau. Wie gesagt, die meisten Läufer, die ich jetzt so kenne, also wie ich laufe nicht Turniere oder sowas auf Wettkämpfe, glaube ich nicht, dass die auch einen Windhund falsch belasten werden. Also die Strecken oder die Geschwindigkeiten, da ist der, glaube ich, nicht mal warm, also wenn die damit anfangen. Aber wenn wir jetzt wirklich von Profis sprechen, dann muss man aufpassen. Also so nordische Hunde, ne? Jetzt, wenn wir die Huskies, Malamuten nehmen, die ja auch wirklich für lange Streckenbelastungen und dann für das Ziehen auch gedacht sind.
Ja.
Das wären natürlich Hunde, wo man sagt, wenn es um lange Strecken oder so geht und dann auch Dauerbelastung, glaube ich, eher werden wir solche Hunde finden. Oder wie gesagt, die klassischen Jagdhunde als Laufhunde gezüchtet. Der Otterhound, der Beagle, Foxhound, es gibt französische Laufhunde. Da kommen wir in den Bereich, glaube ich, wo man dann lange Strecken sehr ausdauernd auch die Hunde belasten kann, wie auch mit der Vorbereitung. Ne? Also man muss schon früh anfangen, weil der Hund, es gibt ja 2 Möglichkeiten, der Hund läuft frei mit mir, also er ist frei und läuft mit mir, er ist an einer Leine und dann ist die Frage, soll er vor mir laufen, soll er neben mir laufen soll er mich ziehen? Da gibt es ja so eine spezielle Sportart, die sich entwickelt, das sogenannte Canicross. Mhm. Und da hat der Hund wirklich die Funktion, er soll mich beim Laufen unterstützen, der zieht mich theoretisch.
Da ist man noch irre schnell, glaube ich.
Genau, da geht es wirklich um Geschwindigkeit. Und da ist das Ziel ja auch, ich will so schnell wie möglich. Ne?
Ja.
Und da macht das dann auch Sinn, vielleicht andere Hunde sich zu holen und das anders zu trainieren. Also so wie ich laufen gehe, möchte ich nicht, dass der Hund zieht. Ich möchte nicht, dass Charlie die Leine auf Spannung bringt, weil ich die Unterstützung nicht brauche, sondern ich achte momentan eher darauf, dass der mit mir läuft, wenn er an der Leine ist, dass die durchhängt, also dass die nicht auf Spannung kommt, sollte er freilaufen, dass er in meiner Nähe bleibt, weil ich dann mehr Einfluss nehmen kann. Mhm. Dass der auch an der Leine keine Spannung aufbauen soll, liegt auch daran, weil es gibt Hunde, wenn die beim Laufen die Leine auf Spannung bringen dürfen, dann ist das für die schwer zu verstehen, wenn ich nicht laufe, dass man dann nicht die Leine auf Spannung bringt. Also es gibt Hunde, die können das trennen, dann ist das in Ordnung. Bei ihm, glaube ich, hat er Schwierigkeiten. Deswegen achte ich im Moment in der Vorbereitung darauf, dass der, wenn ich langsam laufe, der auf meiner Höhe bleibt.
Also ist das alles ein bisschen Arbeit und sehr individuell. Kann man jetzt, ich habe mir einfach ganz grundsätzlich die Frage aufgeschrieben, warum ist es denn eigentlich schön, mit Hund zu laufen? Also in meiner Vorstellung war das immer so, Laufen ist ja total super, dann kriegt man den Hund ausgelastet, der freut sich, dass er viel draußen rumrennen kann. Ist das grundsätzlich dann schon so, wenn es der richtige Hund ist?
Genau, also für den Hund kann der Vorteil sein, wenn er mit zum Laufen kommt, genau, dass er sein Bewegungsbedürfnis ausleben kann. Wir müssen jetzt nur aufpassen, wenn der Hund jetzt selber mit mir unterwegs ist, dann beschäftigt er sich ja auch mit anderen Reizen.
Ja.
Da sind Gerüche, da sind andere Hunde, was er ja, wenn ich mit ihm laufen gehe, nicht machen soll. Also wäre ja schlecht, ne? Ich laufe und dann sieht er irgendeinen Hund und denkt, ach, ich renne da nochmal hin, weil ich ja mit ihm laufen gehe. Aber trotzdem, für den Hund ist, na genau, er kann sein Bewegungsbedürfnis zusammen mit mir ausleben. Da sprechen wir dann auch von bindungsförderndes Verhalten. Eine Bindung zum Hund entsteht auch dadurch, dass wir gemeinsam Zeit verbringen. Mhm. Und wenn wir etwas tun, woran beide Spaß haben, das ist natürlich der Idealfall. Das ist wie bei einer guten Beziehung. Ne? Mhm. Wenn man ein Hobby hat, was beide ausführen, ist das für die Beziehung viel besser, als wenn jeder sein Ding macht. Und so ist das für Mensch und Hund natürlich super. Ne? Also die Zeit, die ich dann habe, kann ich gleich mit dem Hund verbringen. Auch gesundheitliche Aspekte, auch für Hunde natürlich. Ne? Also auch bei Hunden sehen wir, dass wenn Hunde sich regelmäßiger bewegen dürfen oder bewegt werden, sind die gesünder, werden älter. Es gibt Studien auch bei Hunden, die zeigen, es gibt Faktoren, mit denen ich das Alter des Hundes ein bisschen beeinflussen kann.
Okay.
Und da gilt wie bei uns Menschen, wer rastet, der rostet. Also da ist es ja genauso. Ne? Also auch hier, dass der Bewegungsapparat, wenn der regelmäßig sich bewegt, anders aufgebaut wird, anders sich entwickelt und auch im Alter ist, auch das Herz-Kreislauf-System, ähnlich wie bei uns Menschen, wird er auch da trainiert. Das heißt also auch hier für beide eigentlich Win-Win. Mhm. Dann kann es sein, dass der Hund mich auch motiviert zu laufen. Also es gibt ja manche...
Mal ist es so rum, alles ist so rum.
Genau, dann ist es vielleicht so, heute vielleicht nicht. Aber der Hund muss raus.
Ja.
Also der muss mindestens einmal am Tag müssen Hunde raus, weil ein bestimmtes Bedürfnis ja auch draußen stattfindet. Und natürlich viele andere Sachen auch draußen stattfinden. Ja. Das heißt auch hier die Motivation zu sagen, ich muss dann auch mal mit dem Hund raus und dann kann ich das... Übel ja mit dem Spannenden verbinden. Das könnte sowas sein. Dann kann es auch sein, eine Motivation könnte sein, man ist selber vielleicht nicht so ganz sicher draußen. Man fühlt sich jetzt nicht so sicher, wenn man alleine rumläuft, abseits vielleicht von Zivilisation. Und da kann der Hund schon Sicherheit geben. Also wenn man einen Hund dabei hat.
Gerade im Dunkeln auch.
Sowas zum Beispiel, dass man sagt, okay, wenn ich mit dem Hund laufe, dann fühle ich mich sicherer.
Ja.
Aufpassen, ne? Auch ein Chihuahua kann das Bedürfnis nach Sicherheit geben. Ob der dann so abschreckend wirkt, ne, das weiß ich jetzt nicht. Aber trotzdem kann das auch eine Motivation für Menschen sein, das zu tun.
Ja.
Oder halt genau zu sagen, damit komme ich in Kontakt mit Menschen. Weil der Hund ist ein Icebreaker. Also der ist, klar, wenn man mit einem Hund unterwegs ist, Hundehalter, die jetzt zuhören, wissen das. Sehr oft wird man angesprochen. Ne? Ach, was ist das für eine Rasse? Wie heißt der? Darf ich den mal streicheln? Das kann auch so eine Idee sein, zu sagen, ich komme da vielleicht in Kontakt mit anderen Menschen, wenn ich mit dem Hund laufen gehe. Das könnte auch so sein. Also es gibt mannigfaltig Gründe, ne, warum man denn mit Hund laufen soll.
Also auf jeden Fall viele gute Gründe, mit Hund laufen zu gehen. Du hast gerade schon so angedeutet, es gibt dann auch ganz viele oder im Wesentlichen hast du drei genannt Arten, das zu machen. Wenn ich jetzt also, sagen wir mal, ich habe einen Hund, der ist im richtigen Alter, der ist orthopädisch gut drauf, ist belastbar, habe ich abchecken lassen. Jetzt will ich mit dem Laufen gehen. Wie fängt man denn damit an? Also geht man dann einfach mal raus und rennt los oder hast du da ein spezielles Trainingsprogramm?
Also, kann man gerne ausprobieren, sofort loslaufen. Das, in den meisten Fällen wird das nicht funktionieren, weil der Hund das ja gar nicht kennt. Also die Gefahr, was haben wir am Anfang gehört, es kann sein, der denkt, das ist jetzt hier ein Spiel.
Ja.
Also dann zeigt er hier Spielverhalten und das würde ich ja in dem Moment nicht brauchen. Ich würde empfehlen, dass man, bevor man jetzt wirklich zum ersten Mal läuft, dass es so ein paar Kriterien gibt. Also der Hund sollte so die wichtigsten Signale beherrschen. Wenn er die nicht mal auf einem normalen Spaziergang beherrscht, brauche ich gar nicht mit dem Laufen gehen.
Okay.
Und das Allerwichtigste ist das Abrufsignal. Also der muss ein Wort kennen oder ein Geräusch. Wenn er das hört, muss der sofort kommen. Mhm. Jetzt haben wir gehört, es gibt ja auch die Form, mit dem an der Leine zu laufen. Aber wenn ich jetzt mal sage, ich will den auch mal ohne Leine mitlaufen lassen, dann muss der echt gut abrufbar sein.
Mhm.
Also wenn der irgendwo was wahrnimmt oder da taucht etwas auf, dann muss ich echt sicher sein, dass der kommt. Ne? Das ist so eine Sache. Dann sollte der leinführig sein. Gerade wenn ich ja mit der Leine laufen gehe. Das heißt, der sollte nicht an der Leine ziehen.
Okay.
Die Schwierigkeit wird für ihn sein, er hat also die Leinführigkeit im Gehen, also in der normalen Schrittgeschwindigkeit kennengelernt. Und hier kann man in der Vorbereitung jetzt Folgendes machen, wenn der in der normalen Schrittgeschwindigkeit leinführig ist, dass man jetzt mal schneller geht. Auf Spaziergängen anfängt, das Tempo anzuziehen und zu sagen, halte trotzdem die Geschwindigkeit, also halte meine Geschwindigkeit.
Ja.
Versuche nicht jetzt schneller zu werden und dadurch die Leine auf Spannung zu bringen. Und wenn dann man mit der Geschwindigkeit arbeitet, mal schneller, zügig gehen, dann kann man natürlich auch schon mal auf einen Spaziergang so kurz mal vielleicht eine Strecke laufen, also wirklich so in den Laufschritt fallen. Wichtig ist aber immer so, dass der Hund keine Fehler macht am Anfang. Das heißt, dass ich vielleicht 3, 4 plötzlich Laufschritte mache und bevor der die Leinaufspannung bringt, schon wieder langsamer werde und ihn dann eher belohnen kann, also ihm zeigen kann, guck mal, wenn ich auch mal schneller laufe und du läufst mit, die Leine hängt durch, dann lobe ich dich und das lohnt sich für dich. Und das kann man auf Spaziergängen gerne schon mal machen. Also immer wieder Tempowechsel, den Gewöhnen dran. Es gibt mal Phasen, da machen wir das, da machen wir das nicht, mit oder ohne Leine.
Ja.
Das kann man in der Vorbereitung machen. Und wenn das auf Spaziergängen gut klappt, dann vergrößere ich das. Und dann würde ich gucken, dass ich das erste Mal, wenn ich es wirklich mache mit ihm, eher so einen Regenerationslauf dazu nutze.
Also schön langsam.
Genau, wo ich sage, heute laufe ich jetzt nicht die sonstige Strecke mit der Geschwindigkeit oder keine Intervallläufe, sondern eher so genau zum Auslaufen oder zur Vorbereitung. Da würde ich den das erste Mal mitnehmen.
Mhm.
Und auch hier kann man jetzt gucken, welche Strecken das sind. Also ich würde noch nicht planen, so 10 Kilometer. Weil das ist eher unrealistisch für den Hund.
Das ist schon auch echt viel für
den Hund. Das wäre sehr viel. Das ist für die meisten Hunde schon relativ viel, gerade wenn sie nicht geübt sind.
Ja.
Sondern, ich glaube mal, so 1 Kilometer. Also damit kann man so geistig, wobei man, wie gesagt, diese Strecke nicht durchlaufen wird wahrscheinlich.
Mhm.
Also ich würde sie unterteilen, eher in Teilstrecken von 50 oder 100 Metern. So dass immer Pausen sind, wo der Hund das wieder verarbeiten kann, wo man durchatmen kann, wo man langsam geht. Und wenn man dann merkt, bei diesen langsamen oder Anfangsläufen wird es besser, dann kann man das steigern, ähnlich wie beim Laufen auch. Man fängt ja nicht mit 20 Kilometern an, sondern fängt ganz langsam an. Auch hier müssen aufpassen, die Hunde müssen auch eine Kondition aufbauen.
Ja.
Und wenn sie das nicht kennen,
dieses
am Stück dauerbelastet zu werden. Wer sagt, so ein Spaziergang, da finden ganz andere Belastungen statt. Also selbst wenn ich mit dem Hund 2 Stunden spazieren gehe, habe ich ja nicht eine Trab- oder Belastung, sondern der Hund wechselt vom Schritt in den Trab, der galoppiert mal, dann trifft der Hunde, aber er hat das ja nicht dauerhaft. Und das muss man auch bedenken, dass die Konditionen genau wie wir aufbauen müssen. Und auch hier der Bewegungsapparat muss das lernen. Und jetzt müssen wir aufpassen, je nachdem, wo ich laufe, auch der Untergrund. Die Pfoten, wenn ich jetzt zum Beispiel auf harten Untergründen wie Asphalt laufe, dann werden die Pfoten eine ganz andere Belastung erfahren, als wenn ich auf Waldboden laufe oder am Strand. Das heißt, auch hier muss der Hund sich dran gewöhnen, ne, dass die Pfoten längere Zeit mal auf einer harten Strecke laufen. Hier gibt es dann Hilfsmittel wie Pfotenschuhe natürlich, ne, sowas wie Laufschuhe für
Tatsächlich?
Hunde.
Ja, ja.
Okay. Die auch sinnvoll sein können. Wie gesagt, aber auch hier natürlich die Pfoten, die Ballen und so weiter, die Hornhaut kann sich da auch dran anpassen. Trotzdem kann das sinnvoll sein. Deswegen sieht man, man muss nicht bis zum 4. Lebensjahr warten, bis man anfängt. Man kann die Vorbereitung machen. Und das ist halt dieses, wirklich die Grundsignale, ein gutes Bleib, ein Stoppsignal, dass der Hund aus der Bewegung sofort stoppen kann, würde ich auch gucken.
Mhm.
Und dass der lernt, auf der rechten Seite zu laufen oder auf der linken.
Er muss dann beides können?
Genau. Also wenn er zum Beispiel kein Rechts- oder Linkssignal hört, kann er theoretisch rechts oder links laufen. Er kann die Seite frei wählen.
Ja.
Aber er muss auch 2 Wörter kennen, dass ich sage, jetzt läufst du nur noch links, darfst die Seite nicht wechseln. Beispiel jetzt, ich laufe und ich sehe auf meiner rechten Seite, kommen Menschen mir entgegen mit kleinen Kindern und denen möchte ich zeigen, wir laufen jetzt hier vorbei an euch, keine Gefahr. Dann würde ich Charlie auf die linke Seite nehmen und laufe so vorbei, dass ich als Puffer dazwischen bin, umgekehrt. Das heißt, dass auch hier die Hunde wissen, verbleibe da.
Ja.
Und dann müsste er so lange laufen, bis ich das auflöse. Also das sind so die Basics. Da würde ich schon mal gucken von den Grundsignalen. Die würde ich, bevor ich laufen gehe, aufbauen.
Ja.
Und wenn er die nicht mal beherrscht im Alltag, dann ist das Laufen, das wird chaotisch.
Ja.
Das wird völlig chaotisch. Ne? Dann auch Vorbereitung. Der Hund muss verstehen, wenn ich mich schnell bewege, dass er zum Beispiel halt nicht an mir hochspringt oder an mir rum körperlich wird. Weil, wie gesagt, es könnte sein, interpretiert er als Spiel.
Mhm.
Nur das ist in dem Moment kein Spiel. Also ich kann gerne mit dem Laufspiele machen, so Jagdspiele. Dann muss ich das aber trennen von dem Laufen gehen. Also das Laufen gehen ist eher so eine Art Beschäftigung für ihn.
Okay.
Also wie Apportieren oder Pferde, das ist eine Beschäftigung, wenn wir das so machen. Und das andere wäre das Spielerei. Aber das ist ja auch, dann machen wir ein Jagdspiel, das ist maximal vielleicht eine halbe Minute, weil erfahrungsgemäß die Menschen gar nicht länger so ein Jagdspiel aushalten. Also das ist wirklich, wer das schon mal gemacht hat, einige wissen das, es ist echt anstrengend. Das ist wirklich, so ein Jagdspiel mit dem Hund ist sehr anstrengend. Also ob man den selber jagt oder gejagt wird, das ist echt anstrengend.
Das ist dann das Sprinttraining.
Genau, das wäre eher Sprinten, genau, Kurzstreckensprinten. Genau.
Okay, sehr spannend. Also auf jeden Fall wichtig, eine gute Basis schaffen an Hundeerziehung, Hundebeziehung, dass man vielleicht schon vorher ein gutes Team ist, bevor man eben damit anfängt, Trainingspartner auch zu sein.
Wichtiges Stichwort ist das, also Beziehung und Bindung, das wäre auch nicht schlecht, weil ich dem Hund ja auch, wenn ich laufe, einige Sachen ja verwehren muss. Er kann ja zum Beispiel nicht, wenn er mit mir läuft, sein Hundekumpel und da einfach mal hinrennen, sondern er muss auch in der Lage sein, dass ich sage, nee, wir laufen jetzt weiter.
Mhm.
Oder da ist ein spannender Geruch oder plötzlich ein Hase schießt hoch. Dann muss er in der Lage sein, oder ich, diesen Impuls zu unterbrechen oder so ihm klar zu vermitteln, nee, geh dem Hasen jetzt nicht nach, wir laufen hier weiter.
Mhm.
Das, wie gesagt, auch das entwickelt sich eigentlich im Alltag. Also die Erziehung sollte auch schon stattgefunden haben, dass der Hund mich schon da ein bisschen ernster nimmt, dass ich auch mal sagen kann, nee, wir laufen jetzt hier.
Okay, das ist spannend. Ich habe, glaube ich, auch mal irgendwo gelesen, ja, wenn Sie mit Hund laufen, dann dann seien Sie nicht so engagiert. Bleiben Sie dann auch mal stehen, damit der schnüffeln darf. Du würdest davon eher abraten.
Das kommt ja genau darauf an, was ist so die Idee dahinter. Ich dachte jetzt gerade am Anfang, so, wo man ja das noch aufbaut, kann es auch sinnvoll sein, als Belohnung das zu nutzen.
Okay.
Er läuft ein Stück mit mir und dann bleiben wir stehen, dann kann er seine Bedürfnisse befriedigen mit Schnüffeln oder Kontakt aufnehmen oder da mal selber gucken und dann laufen wir ein Stück weiter.
Hm.
Das kann man auch später natürlich bei dem intensiveren Lauftraining einbauen, um einmal Regeneration dem Hund zu geben oder einem selber durchzuatmen oder halt als Belohnung zu wählen. Das ist halt immer die Frage, ne? Also was möchte ich? Und wenn ich nur in der Anfangsphase, weiß ich nicht, alle 50 Meter eine Pause einbaue, kann es sein, dass der Hund denkt, das ist normal und dann möchte ich aber länger laufen.
Mhm.
Wie gesagt, das muss man hier genau unterscheiden. Deswegen würde ich gucken, bevor ich laufen gehe, dass vielleicht die wichtigsten Bedürfnisse der Hund schon mal befriedigt hat. Also ich würde gucken, dass der sich gelöst hat, weil das ist ähnlich wie bei uns auch. Wenn ich mit voller Blase laufe, das ist, anstrengender, als wenn ich die leer habe. Deswegen das würde ich gucken. Auch sowas wie vielleicht, wenn ich weiß, wir laufen jetzt da vorbei und da ist die Wiese mit den Hunden, ob ich dann sage, okay, wir laufen dahin, dann lasse ich den da kurz toben und dann laufen wir weiter oder sage, nee, wir laufen da gar nicht in diese Richtung, wir laufen lieber eine andere Strecke, weil die Gefahr ist, der trifft da seine Lieblingsspielpartner und der könnte das zwar aushalten, aber muss das heute sein. Also solche Geschichten sind dabei. Genauso auch Thema Essen. Auch bei uns ist das so, mit leeren Magen laufen ist auch nicht so gut, aber mit vollem Magen wäre auch schlecht. Und bei Hunden haben wir das ähnlich.
Mhm.
Also auf nüchternen Magen würde ich eher vermeiden. Aber ich würde gucken, wenn der gefressen hat, also wenn er seine morgens oder nachmittags abends Portion bekommen hat, würde ich nicht direkt im Anschluss laufen gehen.
Mhm.
So im Schnitt eine Stunde, anderthalb, zwei sollte dazwischen Pause sein. Also damit die Belastung nicht ist im Verdauungsapparat. Und bei Hunden haben wir leider ein Phänomen, was wir bei Menschen nicht haben, die sogenannte Magendrehung. Es gibt die Gefahr der Drehung des Magens. Der Magen des Hundes ist an Bändern, hängt der im Bauchraum frei.
Ja.
Der schwingt so ein bisschen hin und her. Bei uns Menschen ist das nicht in der Form. Und bei sehr großen Rassen, das hat mit den Hunden zu tun, mit der Größe, bei sehr großen Rassen, wir sprechen halt von Doggen und sowas, sind diese Bänder sehr mangelhaft ausgeprägt. Die sind sehr labbrig manchmal. Und hier kann es passieren, dass der Magen dann durch eine Bewegung einmal sich überschlägt und dann der Magenein- oder Ausgang abgeklemmt wird. Und dann dreht sich das nicht wieder raus. Und dann kann es wirklich zu Todesfällen dadurch kommen. Deswegen wäre sowas, wenn der Magen voll ist, ist die Gefahr der Drehung höher, als wenn der leer ist. Ne? Und das heißt gerade bei solchen Hunden, die dazu neigen, es gibt Rassen, wie gesagt, die Dogge ist dafür bekannt, Boxer leider teilweise auch, würde ich auf jeden Fall gucken, wenn der gegessen hat, dass ich eine Stunde, zwei warte.
Und das heißt, per se ist es für den Hund vielleicht auch nochmal unangenehmer, als bei uns Menschen mit vollem Magen zu laufen durch diese Konstruktion.
Kann sein, genau, dass die Bewegung des Magens noch ein bisschen unangenehmer für ihn ist. Jetzt müssen wir da aufpassen. Ne? Also die meisten Hunde, selbst wenn die was gegessen haben, toben da draußen rum. Ja. Also die treffen ja dann, weiß ich nicht, irgendeinen anderen Hund und sagen ja nicht, oh, Entschuldigung, ich habe ja gegessen vorher, ich darf jetzt nicht toben. Ne? Trotzdem glaube ich schon, dass die irgendwann, so wie wir auch ein gutes Gefühl dafür haben, jetzt muss ich aufpassen ein bisschen.
Und Belohnung beim Laufen, sagtest du eben auch schon so zwischendrin, das ist dann eher verbal und nicht in Form von Leckerchen vielleicht?
Leckerchen, genau, wenn man das jetzt nicht übertreibt, könnte man auch Futter ruhig nehmen als Belohnung. Aber wie gesagt, die Gefahr ist ja genau, wenn ich jetzt zu viele nehme, dass der Magen sich schon füllt, dass dann der Körper Energie abzieht für Verdauung und dann, wie gesagt, das für das Laufen nicht mehr passt.
Ja.
Dann kann auch sein, dass der Hund erwartet dann immer Futter. Also dass dann hier vielleicht auch eine körperliche Nähe entsteht, wenn er sagt, jetzt gib mal das Leckerchen oder sowas. Deswegen idealerweise wäre das eher über das verbale Lob oder wie gesagt durch Pausen, dass der mal durchatmen kann oder in der Pause mit dem rumtoben oder vielleicht als Belohnung auch, wir laufen zum Hundefreilauf, dann kannst du da rumtoben und dann laufen wir wieder nach Hause. Also das wäre der Idealfall. Aber wie gesagt, Leckerchen ausgeschlossen nicht, wenn man jetzt nicht 100 Stück am Stück gibt.
Bisschen geht schon.
Genau. Und dann, wenn man Leckerchen gibt, aufpassen, nicht in der Bewegung das geben, weil die Gefahr ist, dass er es verschluckt. Also er läuft ja weiter. Ich würde gucken, dass man das macht, wenn man dann steht und dann auch wartet, bis er aufgegessen hat.
Okay.
Also wirklich, bis er runtergeschluckt hat. Weil aufpassen, teilweise bunkern die das im Mundraum. Man denkt, das ist runter, läuft los und dann hat man diese...
Nein.
Merken die, hoppala, ich habe noch Futter. Ne?
Also, oh nein.
Deswegen muss man da sollte man drauf achten.
Okay, guter Tipp. Du hast eben schon von Laufschuhen für den Hund gesprochen. Das fand ich auch sehr spannend. Da wäre dann auch noch das Thema der Ausrüstung tatsächlich generell. Ja, was braucht man, um zu starten? Also würdest du empfehlen, ich denke an sowas wie das Geschirr, die Leine, Laufschuhe für Hunde habe ich jetzt
also
auch
jetzt
gerade
in dem
gelernt.
Sinne, nein, ich wird es vielleicht geben. Also garantiert wird im Shop die Idee gekommen sein, zu sagen, ich werde speziell Laufschuhe für Hunde jetzt entwickeln, die so und so sind. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt wirklich, wenn der Hund auf Untergrund läuft, dann gibt es halt diese Pfotenschuhe oder sowas. Die sind jetzt aber nicht speziell fürs Laufen entwickelt worden. Okay. Wie gesagt, wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, nee, ich habe eine Firma, dann bitte melden.
Ich bin gespannt.
Gucke ich mir gerne an. Also der soll sich bei euch melden. Ihr gebt mir die Daten. Ich gucke mir das gerne an. Und vielleicht kann man ja sagen, ah super, die sind wirklich orthopädisch so abgerichtet, dass man, wenn man jetzt in den Bereich Wettkampf geht, die nutzt. Wie gesagt, kann sinnvoll sein, die meisten Hunde brauchen es nicht. Also die brauchen es nicht, weil ich zum Beispiel vermeide auch auf harten, asphaltierten Strecken lange zu laufen. Immer mal wieder, das geht gar nicht anders, weil die gibt es, aber ich versuche das zu vermeiden. Also ist ja nicht schlimm, ne? Die Belastung, da die Gelenke auch sich anders entwickeln, und dann ist es wie beim Hund. Aber wenn ich jetzt sage, ich weiß, ich laufe 10 Kilometer auf Asphalt, da kann es sinnvoll sein, dass der Hund, wenn er es nicht kennt, wirklich einen Schutz hat an den Pfoten. Dann wichtig, was du gesagt hast, Geschirr. Wenn ich eine Leine an den Hund habe und laufen gehe, sollte der ein Geschirr nehmen, nicht ein Halsband. Die Gefahr ist, falls er doch in das Halsband, also wenn er doch losläuft, ich den nicht gestoppt kriege oder weiß ich nicht, der nimmt aus dem Augenblick eine Bewegung wahr und rennt los, dann würde die Leine ihn stoppen, aber im Bereich des Halses. Und das wäre fatal, das ist wie bei uns Menschen, wenn der Hund in die Leine rennt oder ich daran reiße und rucke, dann entstehen wie Schleudertrauma im Halswirbelbereich. Also im schlimmsten Fall kann es dazu massiven Verletzungen kommen. Weshalb auch der Leinenruck absolutes No-Go ist ja in der Hundeerziehung, auch wenn er noch gemacht wird, aber er ist eigentlich tierschutzrelevant. Er verstößt gegen das Tierschutzgesetz. Na, man fügt da dem Hund unnötig Leiden zu. Und deswegen macht eine Geschirr Sinn. Das heißt, selbst wenn ich dem Hund beibringe, so wie Charlie, du läufst neben mir, würde ich ein Geschirrnetz nutzen, weil der ist nur ein Hund. Also ich kann nicht 100% sicher sein. Und falls er doch mal in die Leine schießt, dann würde die Einwirkung nicht im Halsbereich kommen, sondern eher im Brustkorb.
Und das wäre tendenziell nicht gefährlich.
Es ist nicht so gefährlich. Auch hier natürlich. Ne? Wenn das ständig passiert, dann muss ich ja eh überlegen, ist der Hund eigentlich schon lauftauglich?
Ja.
Also wenn ich laufe und der ständig die Leine schießt, da habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Nochmal den Podcast zurückspulen. Ne? Da muss man nochmal von vorne anfangen. Aber wenn es doch mal passiert, dann ist die Belastung anders. Dann ist sie eine andere Belastung. Und auch hier würde ich gucken, nicht das normale Geschirr benutzen, was man vielleicht sonst im Alltag einsetzt, sondern es gibt spezielle Laufgeschirre wirklich. Also entweder Geschirre aus dem Zughundesport, okay. Die sind anders aufgebaut, die sitzen auch anders, da ist der Brustkorb frei, die haben eine andere Wirkung, auch wenn Zug drauf kommt.
Ah, okay.
Ne, falls da drauf kommt, da würde ich schon gucken, dass man vielleicht da nochmal eher wirklich aus dem Laufbereich, also für Hunde, das gibt es schon.
Ja.
Und auch Thema Leine. Idealerweise hat man die nicht in der Hand. Mhm. Weil auch hier ja einmal, ich habe einen Gegenstand in der Hand dann, das kann mich beim Laufen beeinflussen und aufpassen, ja. Durch die Bewegung der Arme kann es auch sein, dass ich aus Versehen am Hund immer rucke, weil ich ja die Arme schwinge. Ne? Das heißt also, wenn die Leine sehr kurz ist, entsteht ständig ein Ruck.
Und der Hund fragt sich dann,
was ist denn jetzt los, was soll das? Ne? Deswegen sollte die ein bisschen länger sein oder idealerweise gar nicht in der Hand, dass ich die frei habe.
Ja.
Und dann bietet sich ein Bauchgurt an. Die gibt es auch speziell für den Bedarf Laufen mit Hund. Das heißt also, ich habe einen Hüftgurt oder einen Bauchgurt und da ist eine Leine dran und auch hier gibt es spezielle Leinen. Ich würde auch gucken, dass das nicht vielleicht die Leine ist, mit der man spazieren geht, sondern spezielle Laufleinen, die haben einen Rückdämpfer. Das heißt, falls der Hund die doch auf Spannung bringt, dann kommt die nicht sofort auf Spannung, sondern da ist so eine Art Gummi dazwischen oder so ein Textil, was so ein bisschen erstmal spannt.
Ah, okay.
Und dann kommt die volle Spannung. Das heißt, ne, man hat ein bisschen Zeit und merkt, kann dann viel mal eingreifen.
Ja.
Man kriegt nicht so einen Ruck, also wenn der Hund, dass man so schlagartig hinterherfliegt. Deswegen findet man im Fachhandel garantiert oder auch online, dass man solche Leinen, also solche Ausstatter gibt es auf jeden Fall.
Okay, und das hat dann gar nicht so den Grund, der Hund merkt, eine andere Leine, wir gehen jetzt laufen, sondern tatsächlich auch technisch.
Doch, das ist natürlich der große Vorteil, dass wenn ich jetzt sage, ein bestimmtes Geschirr setze ich immer ihm auf, eine bestimmte Leine, ich habe einen bestimmten Gurt dann merkt der Hund das. Und wenn er diese Leine anhat mit dem Geschirr und mit dem Gurt und dann bestimmte Wörter hört, dann weiß der auch, okay, jetzt gehen wir laufen. Und dann zum Beispiel darf ich jetzt nicht mit Hunden toben. Das heißt, klar, ich ritualisiere das. Und das macht natürlich Sinn, weil der Hund jetzt weiß, okay, jetzt gelten folgende Regeln. Habe ich das Geschirr und das Halsband, gelten andere Regeln. Deswegen macht das schon Sinn, auch wirklich spezielle Sachen zu benutzen, die ich auch nur zum Laufen nehme oder in der Vorbereitung, ne, also ihn trainiere und die ich nicht im Alltag einsetzen werde. Weil diese Rückdämpfer allein im Alltag ja gar keinen Sinn macht. Also weil ich die normalen Geschwindigkeiten, da brauche ich so eine Leine nicht. Ne? Genau. Und dann gibt es halt dieses, wenn man jetzt das Canicross macht, das ist eine spezielle Art, mit dem Hund zu laufen. Wie gesagt, da geht es ja wirklich um Geschwindigkeit. Und hier soll der Hund meine Geschwindigkeit erhöhen, indem er zieht. Er soll mich aktiv ziehen. Beim normalen Laufen, was ich mache und was ich auch empfehlen würde für die meisten Läufer, soll der Hund die Leine nicht auf Spannung bringen.
Ja.
Und beim Canicross ist es Absicht. Das heißt, auch hier gibt es dann eine andere Leine und auch einen speziellen Gurt für die Menschen. Das ist kein Hüftgurt, das ist kein Bauchgurt, sondern oft so was wie so aus dem Klettern kennen wir das, solche Geschirre, wo man drin sitzt.
Oh, okay.
Das heißt also, wenn der Hund mich zieht, dann habe ich die Kraft nicht im Brustkorbbereich oder im Hüftbereich, sondern eher tiefer. Also ich sitze sozusagen in diesen Gurten, sodass der Hund mich dabei unterstützt. Und ganz oft ist das, dass der die Leine konstant auf Spannung hat. Er soll sie spannen die ganze Zeit. Und dann bei diesen Phasen, wo ich halt vom Boden abhebe, da mich dann sozusagen unterstützt.
Das muss man aber auch als Mensch dann ein bisschen trainieren,
Ich würde das, genau, wenn da jetzt jemand ist, der sagt, oh, das ist sehr spannend, das nutze ich, da sollte man dann doch nochmal Kontakt mit Leuten aufnehmen, die das professioneller machen. Also wäre ich der schlechteste Ansprechpartner. Da gibt es Menschen, die machen das wirklich. Und da geht es wirklich meistens dann auch auf Wettkampf. Ne? Also da haben wir dann auch andere Strecken und da geht es dann wirklich um Zeiten. Und diese Zeiten sind auch nur durch die Hunde möglich. Also das ist für einen normalen Läufer, würde der diese Zeiten nicht kriegen. Und die Hunde schaffen halt dieses noch extra Bonus dahinter.
Das ist dann sozusagen die ambitionierte Spitze des Ganzen.
Genau,
also
das wäre die
Ambition. Hundesport ist es ja jetzt im Normalfall nicht. Also wenn ich mir jetzt einen Hund schnappe und joggen gehe, ist das wahrscheinlich noch kein Hundesport.
Genau, das ist eher genau so im Rahmen der Beschäftigung. Wir haben zusammen Spaß, ne? Wir bewegen uns genau. Und da kommen wir schon in den Bereich des Professionellen erst. Und da werden wir wahrscheinlich auch andere Hunde sehen bei diesen Sportarten. Garantiert. Ich würde mich wundern, wenn wir da sehr kleine Hunde finden. Also ich glaube, wenige Terrier werden wir da in den Spitzen sehen, in den Spitzengruppen. Sondern da werden wir wahrscheinlich genau mittelgroße Hunde sehen, die wirklich das können. Also viele nordische Hunde, dann diese ganzen Laufhunde, diese Jagdhunde, die eh dafür geeignet sind. Dalmatiner, Pointer, Die werden da wahrscheinlich eher auftauchen, diesen Sportarten.
Und diese Hunde, haben die dann einen Trainingsplan?
Die müssen auf jeden Fall einen Trainingsplan haben, weil genau hier es ja wirklich um Leistung geht und um Regelmäßigkeit. Man sollte das auch, wenn man jetzt privat läuft, ne, so ein, schon ein bisschen Trainingsplan für den Hund und sich haben, um auch dem, wie gesagt, langsam darauf vorzubereiten, Konditionen aufzubauen, nicht Überbelastung zu haben. Auch da Trainingspausen, so wie wir auch Pausen einplanen müssen im Training, nicht jeden Tag laufen zu gehen. Wobei der Hund das wahrscheinlich eher aushalten würde als wir. Aber auch hier würde ich das machen, um eventuell auch zu gucken, gibt es Fortschritte oder Rückschritte oder woran könnte das liegen? Dann ist auch die Frage, ne, möchte ich Langstrecke laufen, Mittelstrecke oder Kurzstrecke? Dann muss ich den Trainingsplan ja anpassen, ähnlich wie bei uns Menschen. Deswegen macht das schon Sinn, sich davor Gedanken zu machen. Ja.
Und gibt es irgendwie Handreichungen, die du mitgeben kannst? Also ja, wir sagen ja natürlich auch immer, Regeneration ist wichtig fürs Lauftraining, beim Menschen jetzt. Du sagtest auch schon, beim Hund ist das eben auch so. Aber der Hund kann mir ja nicht sagen, oh, mir tut jetzt noch alles weh. Und im Zweifel wird das ja wahrscheinlich auch eher nicht zeigen.
Genau, also es gibt die gleichen Phänomene auch wie, die Hunde können auch Muskelkater bekommen. Ne? Also der Muskel ist ja ähnlich aufgebaut. Das Problem bei Hunden ist genau, was du gesagt hast. Also die Schmerzen und so versuchen die lange Zeit nicht zu zeigen. Sie haben Schmerzempfinden, die haben genauso Rezeptoren wie wir, aber wenige zeigen das. Also wenn man sieht, ein Hund hat Schmerzen, dann ist das, wenn wir den Punkt hätten, dann ist das schon richtig heftig. Dass sie das wenig zeigen, hat wahrscheinlich damit zu tun, weil das evolutionär, sie lebten in Gruppen und wenn man da Schmerzen gezeigt hätte, vielleicht Nachteile in den Gruppen gehabt hätte, deswegen versuchen sie lange, das zu vermeiden. Deswegen muss man schon auf kleinste Zeichen achten. Das wären sowas natürlich, wenn ich merke, ich nehme das Geschirr schon und der Hund vermeidet das. Also der geht schon wieder in sein Körbchen oder geht schon weg. Wäre das schon vielleicht so ein Hinweis, vielleicht hat er was oder der braucht wirklich eine Pause. Bei der Belastung wäre das, wenn er während des Laufens oder in den Pausen humpelt oder sowas, ne, also Gliedmaßen nicht mehr richtig bewegt oder sogar da schon Auffälligkeiten zeigt, er läuft steif. Die Rutenhaltung könnte das zeigen. Also wenn eine Rute angeklemmt oder eingeklemmt wird, könnte das nicht nur sein, er hat Angst, ist unsicher, sondern es könnte auch sein, der hat vielleicht irgendwas im Bewegungsapparat. Ich sag, der läuft nicht rund. Das wären so Hinweise während der Belastung. Dass der hechelt, ist normal. Also ne, das ist bei uns ja auch, dass ich dann anfange vermehrt zu atmen, anders. Aber es gibt dann auch hier Hinweise, wenn der sehr tief hechelt oder sehr, sehr viel hechelt, könnte das schon ein Hinweis sein. Und wenn die Zunge vor allem tiefrot wäre dabei, dann ist das auch schon so, irgendwas stimmt da wahrscheinlich nicht.
Ja.
Was man selber testen könnte, wäre dann in der Pause die Mundschleimhäute. Also wenn die sehr blass sind, dann ähnlich bei uns Menschen, Alarm, da stimmt irgendwas mit der Durchblutung nicht. Das kann man bei Hunden genauso testen. Wenn man nimmt den Finger, drückt dann im Zahn, also was gegen das Zahnfleisch des Hundes. Und normalerweise, ne, wenn man drauf drückt, dann, wenn man den Finger wieder wegnimmt, füllt sich das ja wieder, diese Stelle. Also man drückt drauf, dann ist es da kurz heller und dann wird die ja sofort wieder durchblutet. Wenn dieses aber nicht geschieht, relativ zügig, dann würde ich gucken, ob ich jetzt nicht weiterlaufe, sondern lieber nach Hause gehe und mal gucken lasse, einen Arzt, sowas. Ne? Wie gesagt, das könnten so Hinweise sein. Auch nach der Belastung, er kann schwerer aufstehen. Also aus dem Körbchen, er kommt schwerer hoch oder auch er kann aufs Sofa nicht mehr so gut springen. Könnten schon Hinweise sein, eine Überlastung. Und dann sollte man nochmal, wie gesagt, einmal zum Arzt gehen oder vielleicht das Training anpassen. Das könnte er sein.
Also dann ein bisschen ruhiger.
Weniger vielleicht, genau.
Okay.
Aber wie gesagt, es gibt jetzt keine Formel, dass man sagt, Alter des Hundes, Gewicht, Größe, Rasse mal X.
Ja.
So lange darfst du laufen oder so viel Kilometer oder das sind die Generationsphasen. Also sind grobe Werte, wo man sagt, kann man mal ausprobieren und dann muss man ein Gefühl haben. Und die meisten Menschen haben ein gutes Gefühl für ihren Hund, dass die schon merken, kann der noch, will der noch?
Ja, okay.
Ich glaube, das ist so das. Achso, eine Sache, die habe ich ganz vergessen. Gut, dass ich die jetzt hier nochmal gucke.
Ja.
Ähnlich wie bei uns Menschen macht es Sinn, bevor man laufen geht, ein Warm-up durchzuführen.
Oh.
Ja, das gibt es auch bei Hunden, dass man die wirklich darauf vorbereitet. Das heißt, bevor ich loslaufe, fange ich an, mich aufzuwärmen, dass ich vielleicht schon mal zügiger gehe ein Stück mit dem Hund. Also ne, dadurch schon mal den Kreislauf aktiviere und die Muskulatur und dann eine bestimmte Übung zum Beispiel mache, um den zu dehnen, so wie bei mir.
Also wie bringe ich denn meinem Hund Dehnübungen bei?
So, und jetzt kommt es, die meisten kennen das schon, weil sie so Kunststückchen mit den Hunden machen. Also viele Kunststückchen, die man macht, Beispiel Slalom durch die Beine.
Ah, okay.
Also der Hund lernt so, ne, während man geht, soll der ja so Slalom gehen. Und dieses Slalom gehen, das ist eine super Dehnungsübung, weil die Wirbelsäule natürlich dann immer beidseitig sich aufdehnt und wieder auf und zu geht. Dann sowas wie Männchen machen. Also der Hund auf die Hinterläufe geht.
Sich dann strecken
genau,
muss.
Oder strecken muss.
Okay.
Dann auch sowas wie der sogenannte Diener. Also der Hund geht vorne runter und der Po bleibt oben. Das sind auch so Übungen.
Mhm.
Und natürlich kann man auch manuell theoretisch den Hund strecken, Pfote geben lassen. Also das Pfötchen geben in verschiedenen Höhen oder verschiedenen Dehnen. Da muss man ein bisschen aufpassen, auch, ne, dass man vielleicht die Pfote ein bisschen zieht. Aber da muss man ein bisschen aufpassen. Da würde ich einmal gucken, unter Anleitung das machen zu lassen. Und so kann man den Hund aufdehnen oder aufwärmen.
Mhm.
Genauso die Phase des Cooldowns. Also ähnlich wie bei mir, dass ich nach einem 5-Meter-Kilometer-Lauf nicht einfach sage, so, jetzt höre ich sofort auf und jetzt gehe ich duschen, sondern ich auslaufe, also auch da, ne, also immer langsamer werde, dann eine Zeit lang gehe und auch danach mich dehne und dann die ähnlichen Übungen, die man am Anfang gemacht hat, auch hier mit dem Hund macht. Ne. Und das kann sinnvoll sein, weil das, wie gesagt, auch schonend ist für Gelenke, Muskeln und den Bewegungsapparat. Deswegen gut, dass wir nochmal darüber gesprochen haben. Cool down und warm up. Gibt's auch Punkte.
Da kann man sich dann auch gut gegenseitig motivieren, denn ich weiß, dass es auch für viele Läuferinnen und Läufer eine Überwindung ist, das regelmäßig so
gut, dass du überredest. Ich muss mich auch immer überwinden. Ich denke, ich verliere doch jetzt Zeit. Ich könnte jetzt lieber noch die Minuten laufen gehen.
Ja.
Aber ich merke das auch, wenn ich das nicht mache ausreichend, merke ich das schon nachher. Ne? Also ich merke das später dann, nicht in der Phase des Laufens, sondern oft danach. Und das wird bei Hunden auch sein. Wie gesagt, wenn man jetzt hier nicht so auf, also wenn man das professionell macht, also wirklich und auch sehr intensiv, dann muss man das tun.
Mhm.
Wenn man einmal in der Woche läuft und dann, weiß ich nicht, Kilometer, ich würde es trotzdem tun, aber die Intensität ist eine andere, glaube ich.
Es ist wahrscheinlich nicht ganz so essentiell notwendig, aber trotzdem sinnvoll.
Genau. Ja, weil ich auch viele habe, wenn ich das Thema mache, auch bei uns in der Hundeschule, dass wir da Agility und sowas anbieten. Und auch da, das ein Thema ist natürlich, das Warm-up und Cool-down. Wir machen das jetzt nicht auf Turnierebene, da geht es ja nicht um Zeiten, sondern um Spaß haben, Beschäftigung. Trotzdem sprechen wir das an, dann kommt viele und sagen, ja, aber Marc, du glaubst doch nicht, wenn der Hund einen Hasen jagt, dass der sich vorher nochmal dehnt. Also der sieht ja nicht einen Hasen, sagt, stopp, ich muss mich erst dehnen hier und dann kann ich hinter dem Hasen herlaufen. Ne? Stimmt, weil der auch einen anderen Bewegungsapparat hat und die Muskulatur natürlich bei dem anders, also für andere Belastungen ist. Ich glaube, aber trotzdem, wenn man es macht, ist es nicht verkehrt. Das glaube ich schon.
Okay, alles klar, verstehe. Lass uns doch aber auch gerne nochmal zu dem Thema, was wir am Anfang schon angerissen hatten, kommen. Nämlich, was mache ich denn eigentlich, wenn ich jetzt einem Hund begegne, wenn ich selbst laufe?
Also wir sprechen von dem Fall nicht, ich bin mit Hund unterwegs und treffe einen anderen Hund, sondern ich laufe, habe keinen Hund dabei.
Also das ist natürlich auch nochmal spannend wahrscheinlich. Also wenn ich
genau, deswegen sollte der Hund wirklich, wenn der mit mir läuft und mit einer Leine mit mir verbunden ist, wissen, dass auch wenn Hunde auftauchen, der nicht einfach dahin läuft. Also er muss auch weiter mit mir laufen. Das heißt, ich muss dem vorab auch Hundebegegnung trainieren an der Leine. Also das wäre der erste Teil. Wenn er frei mit mir läuft, dann muss der verstehen, wenn wir laufen, dass er, auch wenn er nicht angeleint ist, trotzdem da nicht hinlaufen darf. Das sollte man dann auch einzeln mal trainieren, gezielt. Mhm. Und wenn es dann im Training so klappt, im Alltag, dann kann man es im Laufen auch wahrscheinlich abrufen. Hier würde ich bei den ersten Läufen trotzdem mich geistig darauf einstellen, dass es vielleicht doch mal passiert, dass er es anders macht und dann ich den Lauf unterbrechen muss. Ne? Also weil ich ja dann gucken muss, okay, muss ich noch mal mehr üben oder muss ich jetzt während des Laufens das üben? Also ich gehe dann nicht laufen mit dem Ziel, heute laufe ich, sondern ich trainiere gerade mit dem.
Ja.
Ja, und sowas. Der andere Fall ist so wie ich gehe ohne Hund laufen und jetzt kommt mir ein Hund entgegen.
Ja.
Und da gibt es zwei Fälle, ein angeleinter Hund oder ein unangeleinter. Der angeleinte ist der leichteste Fall, weil ich dann, wenn ich sehe, da kommt jemand mit einem angeleinten Hund, gucke immer, auf welcher Seite läuft der Hund und versuche, dass diese Menschen zu überholen oder an denen vorbeizulaufen auf der abgewandten Seite. Also wenn die den Hund auf der linken Seite führen, gucke ich, dass ich an denen von mir aus so vorbeilaufe, dass ich nicht nah am Hund laufe.
Und dann wäre ja automatisch durch den Leinenradius auch der Fall,
genau, dann
dass ich weit genug weg bin.
Ich gucke auch genau, wie lang ist die Leine dort.
Ja.
Man kann das sehen meistens, wie lang die Leine ist und kann dann abschätzen, wenn ich jetzt an denen links vorbeilaufe, also der Hund geht rechts, in dem Radius, selbst wenn der Hund plötzlich doch zu mir rüberkommt, bin ich außerhalb der Leine wahrscheinlich. Also das mache ich dann schon, dass ich gucke, ich laufe nicht an der Seite des Hundes vorbei. Viele Hunde nehmen da, also die interessiert das nicht. Da kann ich theoretisch vorbeilaufen. Ich sehe das auf weite Entfernung, die interessieren sich nicht. Trotzdem ist das angenehmer für mich und für den Hund, weil ich dem Hund auch damit zeige, ich laufe jetzt nur an euch vorbei. Wenn ich auf der gleichen Seite laufe, frontal, könnte das für Hunde auch provokant wirken. Und so kann ich, wenn ich vorbeilaufe, einen Bogen gehe, bei Hunden gibt es so Signale, um Konflikte zu vermeiden. Und da ist der Bogengehen zum Beispiel ein Signal, um einem Hund zu zeigen, ich komme jetzt näher, aber ich bin nicht gefährlich. Okay. Frontal und vor allem schnell kann auch mal aggressiv gedeutet werden. Okay. Deswegen macht es Sinn, ne, so einen leichten Bogen.
Ein bisschen abdrehen.
Genau, so abdrehen. Ich würde immer auf der abgewandten Seite laufen. Mhm. Das wäre super. Natürlich gucke ich aber auch, wie der Hund sich verhält. Wenn ich schon sehe, ich komme angelaufen, dann sehe ich schon, die Ohren gehen nach vorne, die Augen werden rund, der bringt die Leine auf Spannung. Dann ist die Frage, ob ich mich da traue, vorbeizulaufen. Dann kann es entweder sinnvoll sein, einfach langsamer zu werden und wirklich stehen zu bleiben und lieber die vorbeizulassen. Mhm. Also dann gehe ich beiseite und lasse die Leute lieber vorbei und hoffe, dass die den Hund halten können. Also dass die einfach den festhalten können und setze dann meinen Lauf fort. Also ich habe das auch teilweise, dann sehe ich das Mensch-Hund-Team und ich sehe, der Hund reagiert schon auf mich.
Ja.
Der bringt schon die Leine auf Spannung. Ich sehe, die Leute haben schon, also halten den, aber ich sehe, wenn ich jetzt noch laufe, wird der Stress größer für die. Und dann ist es wirklich so, dass ich beiseite gehe, ich lasse die kurz vorbei. Ganz oft kommt dann so der Spruch, ja, der tut nichts, der will sie nur mal gucken. Wo ich dann so denke, ja, es kann ja sein, aber ich nicht. Mhm. Und dann lasse ich die vorbei. Und sobald die vorbei sind, so wo ich glaube, so jetzt kann ich wieder anfangen, der Hund ist in der Reichweite, dann kann ich meinen Lauf fortsetzen.
Also das heißt, durch das Stehenbleiben signalisiere ich dem Hund sozusagen, ich will jetzt nicht spielen, ich möchte nichts machen.
Genau, das ist der beste Tipp. Okay. Also gerade jetzt Stichwort freilaufender Hund.
Ja.
Hunde sind ja Bewegungsseher. Sie sind ja ursprünglich vom Wolf stammen sie ab, der ja selber jagen musste. Und Jagd bedeutet ja aber auch lebende Beute verfolgen. Das heißt, ne, etwas, was sich schnell bewegt, erzeugt die Aufmerksamkeit und das Bedürfnis ist zu verfolgen. Und das Auge des Hundes zum Beispiel ist auch extra dafür anders aufgebaut worden. Das weiß man, dass die Bewegungen schnell wahrnehmen können. Auf weite Entfernung, 200, 300 Meter, können sie Bewegung sehr gut wahrnehmen. Mhm. Was bei uns kaum möglich ist, auf die Entfernung. Dafür können sie im Nahbereich zum Beispiel nicht scharf sehen. Also man kann nicht alles haben. Ne? Solche Sachen. Dann haben die eine höhere Bildrate. Also bei Hunden, bei uns ist es ja so, zwischen 30, 40 Bildern pro Sekunde nehmen wir eine flüssige Bewegung wahr. Mhm. Ab dann sagen wir, das ist, ne, also beim Film weiß man das, ne, diese Bildraten, dann denken wir, das ist eine flüssige Bewegung. Bei Hunden ist das bei 60 bis 80, 100 Bildern. Das heißt auch hier, weil sie Bewegungs-, also lebende Beute bewegungsschnell wahrnehmen müssen, müssen sie auch das darauf, das heißt das Auge spezialisiert.
Ja.
Und damit sind Bewegungen für die spannender. Und deswegen ist der Tipp, wenn ein freilaufender Hund kommt und ich will eigentlich ihm zeigen, ich will nichts von dir und auch nicht gejagt werden oder spielen, der beste Tipp ist stehen bleiben. Weil es dann oft für die Hunde ist, es bewegt sich nicht mehr, es ist nicht mehr spannend.
Okay.
Es ist einfach nicht mehr spannend. Das ist schwer, weil natürlich, wenn ich jetzt sage, ich habe keine Lust auf Hunde, ich habe sogar Angst, hat man eher den Impuls, da kommt was, ich laufe weg.
Ja, oder das, zu quietschen und
Genau, und das würde bei einigen Hunden Verfolgungsreiz auslösen. Ne? Weil die sagen, was wegläuft, ist spannender, als was stehen bleibt. Das kennen einige auch vielleicht. Wenn sie einen Gegenstand nehmen, den schmeißen dem Hund, dann hat der viel mehr Spaß zu verfolgen, als wenn ich den gleichen Gegenstand hinlege und dann den Hund hinlasse. Also ne, das ist für die schon, wenn man jetzt einen Gegenstand wirft zum Apportieren und der Hund darf den verfolgen, während er in der Luft ist, dann rennt er richtig schnell. Lege ich den Gegenstand aus, der Hund muss warten und schicke den, dann sehen wir, dann rennt er auch zu ihm, aber nicht so voll schnell, weil er auch sagt, ich muss ja nicht schnell laufen, der liegt da. Aber wenn er sich bewegt, hat man einen größeren Impuls. Deswegen ist der beste Tipp, freilaufender Hund kommt, stehen bleiben. Einfach stehen bleiben, in der Hoffnung, der Hund interessiert sich nicht mehr. Selbst wenn er dann näher kommt, wird er schon nicht mehr wahrscheinlich so ganz nah kommen. Weil er kommt dann vielleicht, guckt so, ah, okay, ist ein Mensch und geht weiter. Auch da, wenn es geht, direkten Blickkontakt vermeiden. Also den nicht anglotzen, wenn es geht. Mhm. Aus zwei Gründen. Viele Hunde, wenn die sagen, ah, bist du spannend? Ich gucke die an, dann denken die, ach, der will was von mir.
Mhm. Und geh ich doch mal hin.
Genau, der will, also dieses, der ist schon aufmerksam, also hat er ja schon Lust auf mich.
Ja.
Und das direkte Anschauen bei Hunden kann auch als bedrohlich wahrgenommen werden. Ne? Also das heißt nicht, den Hund gar nicht angucken. Natürlich will ich wissen, was der macht. Das heißt auch ich, wenn ich sehe, ein freilaufender Hund kommt und ich bleibe stehen, dann muss ich ja wissen, wie nah kommt er mir, berührt er mich, springt er mir hoch. Das heißt, ich gucke schon, was der tut, aber nicht direkt ihn an, sondern eher so an ihm vorbei, über ihn drüber. Dann habe ich im peripheren Sichtfeld, sehe ich schon, was der tut. Und auch dieses Nicht-Angucken zeigt, ich habe auch kein Interesse an dir. Mhm. Also wenn Hunde zum Beispiel untereinander zeigen, ich bin an dir interessiert, dann sieht man natürlich, gucken die ja viel mehr.
Ja.
Und der andere weiß auch, okay, der will was von mir. Wenn ein Hund keine Lust auf Hunde hat, dann vermeidet er auch den direkten Kontakt, indem er auch komplett sich abdreht und sagt, ich habe keine Lust. Und dann wissen normale Hunde auch, der glotzt mich nicht an, der will gar nichts von mir. Ja, und das wäre so ein Tipp. Es kann auch sinnvoll sein, die Arme vielleicht nicht hängen zu lassen, weil viele Hunde vielleicht denken, hat der was in den Händen? Und dann deshalb den Händen näher kommen. Deswegen kann es manchmal sinnvoll sein, dass man die Arme so hoch nimmt, so vor dem Körper verschränkt. Dann hängen die nicht runter und sind auch nicht mehr sichtbar. Ja, und falls der Hund dann doch hochspringt, hat man die Arme schon mal hier oben eher so als Schutz.
Okay. Aber mit den Armen irgendwie, also sie
bewegen,
hoch in die Luft zu reißen,
das ist genau die Gefahr ist eher wieder, dass der Hund vielleicht denkt, der irgendwas in den Händen habe ich, dann kann es sein, damit animiere ich ihn hochzukommen. Vielleicht kennt er auch so ein Spiel bei den Menschen, ne? Es gibt manche, die bringen ihm Hund bei, das würde ich nicht empfehlen. Die klopfen sich so auf die Schultern oder auf den Brustkorb, dann soll der Hund so an den hochsteigen.
Hm.
Würde ich bei vielen Hunden vermeiden, das beizubringen, weil es genau das ist. Ich stehe da, kriege Schiss, heb die Arme hoch und der Hund denkt, okay, ich soll das Kunststück machen. Und das wäre natürlich fatal, ne? Weil dann ist, wenn ich eh schon Angst habe, plötzlich steigt der Hund an mir hoch, dann denke ich, mein letztes Stündlein hat geschlagen.
Ja.
Deswegen genauso würde ich gucken, dass ich die Arme, wie gesagt, entweder hängen lasse oder wirklich verschränke und versuche nicht mit den Armen mich viel zu bewegen. Auch das könnte natürlich, wenn der Hund das kann das auch als Bedrohung wahrnehmen. Ne?
Hm.
Also dass er denkt, so, der greift mich an. Ich sage, selten. Es gibt wenige Hunde, die da draußen frei rumlaufen, die wirklich ernsthaft gefährlich sind.
Hm.
Also die gibt es zwar, die habe ich auch im Training sowas gehabt, aber zum Glück, die Leute wissen das, die lassen den Hund zum Glück nicht freilaufen. Es gibt immer wieder Fälle, jetzt in Österreich gab es ja auch leider einen Fall, wo eine Läuferin von zwei Hunden so schwer tödlich verletzt wurde. Ne?
Hm.
Das sind die Ausnahmen, nicht die Regel. Also nochmal, ich gehe schon seit Jahren ja laufen. Ich weiß nicht, wie Hunde ich getroffen habe und ich bin ja noch nie gebissen worden und sowas, weil ich aber auch weiß, wie ich mich verhalten soll. Wie gesagt, der beste Tipp nochmal ist, freilaufender Hund einfach stehen bleiben.
Ich lerne dazu. Mein Standpunkt war tatsächlich immer, dass man einfach ruhig weiterlaufen soll, ohne den Hund anzugucken.
Wenn man den Hund gut einschätzen kann, ne? Also wenn er jetzt siehst, der ist frei, du kommst angelaufen, der guckt kurz und dann schnüffelt er einfach weiter und macht sein Ding, dann kannst du auch wahrscheinlich in normaler Geschwindigkeit vorbeilaufen. Auch hier, ich würde immer gucken, dass ich nicht nah an ihm vorbeilaufe, wenn es geht. Wenn die Gegebenheiten an sich zulassen würden, ist ein enger Weg, dann würde ich trotzdem nicht schnell an ihm vorbeilaufen.
Ja.
Weil ich schon ein bisschen langsamer bin. Einmal auch, falls doch was ist, kann ich schneller reagieren, wenn ich langsamer laufe, als wenn ich nicht bin. Oder kurz gehe und dann weiterlaufe.
Ja.
Das kann man schon, also ich kann schon abschätzen, muss ich jetzt stehen bleiben? Kann ich an dem Hund vorbei? Wie großen Abstand, rechts oder links? Wie schnell oder wie langsam? Die meisten Läufer können das auch. Also man kann das sehen. Wie gesagt, wenn der Hund die Ohren spitzt und schon den Impuls nach vorne hat, ob man dann weiterlaufen sollte, weiß ich nicht. Ja? An der Leine, wie gesagt, klar, die Leute haben den an der Leine, aber auch hier ist ja die Frage, können die den halten?
Hm.
Und dann müssen wir aufpassen, es gibt eine Leine, die ist eigentlich ein absolutes No-Go, die würde ich niemals empfehlen, das ist die sogenannte Flexi-Leine, die kennst du vielleicht.
Die sich so einrollen.
Genau, und kürzer, ne? Da haben die dann so einen Kasten in der Hand und dann ist so eine ganz dünne Nylon-Schnur da dran. Also,
die sieht man auch gar nicht. Ich
genau.
bin schon ein paar Mal wirklich fast über so eine Leine drüber gefallen.
Genau, die Gefahr ist kaum sichtbar. Und falls man reinläuft, weil das diese dünnen Schnüre sind, auch hochverletzungsgefährlich. Ne? Also die schneiden richtig tief. Der Nachteil der Leine ist nämlich, dass man nicht weiß, wie lang ist die gerade. Also die haben ja durch diesen... Es kann nämlich sein, der Hund geht neben seinen Menschen, dann ist die Leine aber theoretisch eigentlich länger. Ne? Sie ist jetzt noch aufgerollt und man kann das zwar feststellen an diesen Leinenapparat, man kann den feststellen, aber wenn das nicht ist, dann kann es sein, ich schätze ein, ach, die Leine ist jetzt 1,5 Meter, aber eigentlich ist sie 5 Meter so. Und deswegen ist das, wenn ich jetzt sehe, Leute mit Flexileine, da kann es sein, dass ich den Abstand sehr groß wähle, weil ich nicht weiß, haben die festgestellt? Oder plötzlich kommt der Hund, plus genau die Verletzungsgefahr ist hier höher.
Wie ist das tatsächlich mal passiert? Fällt mir gerade ein. Das ist schon ganz, ganz lange her. Das war so ein kleiner Raucherdackel an so einer Flexileine. Und der fand es dann irgendwie gut, mir in die Wade beißen zu wollen.
Ja.
Und da bin ich losgesprintet und irgendwann kriegte es dann.
Genau, irgendwann ist die Leine zu Ende, genau. Ja, die Fälle gibt es ja leider. Und das tut mir auch leid. Das ist unverantwortungsvoll an Hundehalter. Das liegt wirklich dann an diesen Leuten, die einfach ihre Hunde nicht einschätzen können, die nicht erzogen haben oder durch die Welt laufen und sagen, ich gehe jetzt hier spazieren, das ist mein Recht und der Hund darf hier machen, was der will. Und wir sprechen jetzt nicht von ausgewiesenen Hundefreilaufzonen. Mhm. Also wenn ich als Jogger auch sowas, ne, wenn ich durch eine Hundefreilaufzone laufe, das ist erlaubt, dann muss ich natürlich damit rechnen, dass da Hunde freilaufen. Außerhalb davon, theoretisch, aufpassen, der Gesetzgeber hat das klar geregelt. Wenn ich durch einen Park laufe, dann besteht da meistens Leinenzwang. Dass die meisten den nicht dran haben, heißt nicht, dass das richtig ist.
Also das heißt, in jedem Park, wo jetzt nicht Freilaufzone steht, ist oft, nicht nur theoretisch eigentlich die Pflicht, also den Hund anzuleinen.
Sehr oft sind ja Schilder, wenn man da so Parks betritt, gibt es ja Schilder. Da steht ja drauf, was für Regeln es gibt.
Ja.
Dass man den Müll da entsorgen muss, dass man auf den Wegen bleiben soll. Und ganz oft steht da auch was zum Thema Hunde. Und das bei vielen Parks steht, Hunde sind an der Leine zu führen. Mhm. Nochmal, dass es viele nicht machen, heißt ja nicht, dass es richtig ist. Mhm. Und auch hier kann es sinnvoll sein, natürlich, wenn ich jetzt sehe, da kommt ein Hund frei, der sich jetzt nicht für mich interessiert, dann laufe ich weiter und dann sage ich ja gut. Aber wenn ich jetzt schon sehe, der Hund bedrängt mich, dann bleibe ich stehen und dann weise ich natürlich auch freundlich darauf hin, Entschuldigung, vielleicht haben Sie es nicht mitgekriegt, aber hier besteht Leinenzwang. Also jetzt nicht sagen, boah, ihr scheiß Köter, und leihen Sie den endlich an. Das ist falsch, weil natürlich eine Aggression erzeugt eine Gegenaggression. Mhm. Ich kann auch den Hund da, der eh schon erregt ist, dadurch noch hochtriggern. Ich weise da freundlich drauf hin. Und ganz viele sagen dann auch, oh, Entschuldigung, wusste ich nicht. Mhm. Oder ne, danach leihen Sie ihn an.
Ja.
Aber wie gesagt, eigentlich ist es nicht, also es ist schon geregelt, dass in den meisten Fällen, also überall da, wo es nicht erlaubt ist, ist es eigentlich verboten, den freilaufen zu lassen. Wie gesagt, trotzdem darf man sich darauf nicht verlassen.
Ja.
Und man kann sich da nicht drauf verlassen. Ja. Also auch wenn ich jetzt hier in der Stadt laufen gehe, in Städten ist Leinenzwang, da ist konstant Leinenzwang, heißt es nicht, dass trotzdem mal ein freilaufender Hund kommt. Mhm. Es gibt ja auch Fälle, der Hund, weiß ich nicht, haut ab, ne? Also dass jemand, der will ihn gerade anleihen und plötzlich läuft der los. Das sind aber die Ausnahmen.
Ja, und Ausnahme ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, denn man muss ja auch bedenken, ich hatte die Zahl nachgeguckt, irgendwie 5,88 Millionen Hunde in Deutschland 2023.
Gemeldet. Ja. Also man geht davon aus, mindestens doppelt so viele wahrscheinlich.
Die dann einfach nicht gemeldet sind, okay. Ja, aber bei all diesen Hunden passiert ja sowas wie der tragische Fall, den du eben nanntest, ja nun wirklich nicht oft. Also
das ist Spannende, genau. Das ist sehr überraschend, dass von der Anzahl der Hunde, die wir da draußen haben, wenn man die Statistiken sich anguckt, relativ wenig passiert. Es gibt Fälle, dafür gibt es ja auch Statistiken drüber, aber es ist relativ wenig. Und solche Fälle mit natürlich, dass auch Jogger da mal Opfer von Hundebissen werden, wie gesagt, die Gründe gibt es. Und wie gesagt, wenn man sich so an das, was wir jetzt gesagt haben, hält, verringert man ein Risiko. Wie gesagt, man kann auch natürlich sagen, letztens war bei der Strecke sind mir 3 Hunde begegnet, da laufe ich einfach nicht mehr da lang. Mhm. Also ich kann das auch versuchen über Vermeidung. Problem ist aber, da, wo es Menschen gibt, gibt es auch einen, der einen Hund dabei hat. Also ich kann es nicht komplett vermeiden. Man könnte natürlich sagen, ich laufe jetzt nur noch auf den Sportplatz. Ne? Das wäre so.
Könnte man machen, aber ob man
aber
dann
es ist sehr
noch
langweilig.
Die Freude am Lauf
genau, das ist also nur im Kreis. Frage. Aber sowas jetzt, das wäre. Ne?
Ja.
Das könnte man schon, aber ich bin auch so, wo ich sage, nee, warum muss ich denn jetzt meine Laufstrecken ändern? Da nochmal, ich bin selber Hundehalter und da sage ich dir eins, es ist meine Pflicht als Hundehalter, Rücksicht zu nehmen. Und nochmal, das kann man Hund beibringen. Wir machen das ganz früh schon mit den eigenen Hunden, mit den Kundenhunden. Die lernen, schnelle Bewegungen von Menschen auszuhalten. Also eben darauf nicht zu reagieren, damit genau dann, wenn ein Läufer kommt, das gar kein Thema mehr ist.
Ja.
Und wenn ein Hund das noch nicht kann, der kann das noch lernen. Also ich habe ja auch Hunde genau, ne, die deshalb ins Training kommen, weil die Leute sagen, boah, wenn da, weiß ich nicht, Jogger vorbeiläuft oder Fahrradfahrer oder jetzt in so einen Roller, da rastet der aus. Mhm. Und dann gucken wir uns den Hund an und sagen, okay, wir versuchen ihm das jetzt mal beizubringen. Und in der Mehrzahl der Fälle geht das ja, dass der lernt, okay, ich darf auf diesen Reiz gar nicht reagieren, ich muss ein anderes Verhalten zeigen. Die Fälle, wo das nicht mehr funktioniert, warum auch immer, da müssen wir über Plan B reden. Und da ist ja klar, dass so ein Hund draußen nicht mehr freiläuft. Mhm. Also das wäre ja utopisch, ne? Weil das ist dann fahrlässig für mich.
Ja. Ne? Okay, aber das wäre der äußerste Fall. Und bis dato, selbst wenn man die Welpenhundeschule verpasst hätte, was natürlich nur, also eigentlich nicht passiert, dann könnte man aber auch später nochmal in die Hundeschule gehen oder ein Hundetraining machen und das wegbekommen.
Ja, also das Thema Laufen jetzt mit Hunden. Ne? Also wenn ich jetzt dieses in der frühen Phase, den ich vielleicht noch nicht dran gewöhnt habe und so, theoretisch in jedem Alter. Auch hier natürlich, ne, sehr junge Hunde haben wir gesagt, ist nicht. Nachher bei sehr alten Hunden muss man auch gucken, ob da Laufen in dem Sinn noch sinnvoll ist. Hm. Ja, aber ich habe auch Hunde kennengelernt, die mit 10, 12 noch begeistert laufen wollen. Und das wäre fatal zu sagen, nein, du bist ein alter Hund, du darfst nicht mehr laufen.
Ja.
Deswegen, aber lernen, das können die alles. Also bis ins hohe Alter ist wie bei uns Menschen. Das Gehirn ist theoretisch wenn es einsatzfähig, also funktioniert, bis ins hohe Alter lernfähig.
Ja.
Aber es gibt keine Entschuldigung, ne? Also, für
also keine Ausrede nicht.
Es gibt keine, theoretisch gibt es keine Ausrede, nicht zu laufen.
Also mit Hund erst recht.
Genau, mit Hund erst recht,
ja. Ja, sehr schön. Ich werde ganz viele der Tipps das nächste Mal beherzigen, wenn ich bei meinen Eltern zu Gast bin. Ich habe leider keinen eigenen Hund.
Noch nicht.
Das ist tatsächlich so. Also geplant ist das schon, irgendwann bei einem zu haben, aber bis dahin muss der Hund der Eltern herhalten. Und dann.
Was ist das für einer?
Das ist ein Appenzeller Sennenhund.
Ja, könnte man zum Laufen mitnehmen.
Habe ich auch gemacht.
Ja. Es ist nicht vielleicht so der Langstreckenläufer, ne? Aber
ich fand das toll.
Ja, also, ich glaube schon, dass die das gut findet.
Ehrlich gesagt, ich mir den Hund geschnappt und bin einfach mal gejoggt. Und der Hund total glückselig neben mir her, hechel, hechel.
Ja, das ist ähnlich bei uns. Das Laufen schüttet Glückshormone aus. Das haben wir ja auch. Ne? Also wir haben ja, das kann man ja bei Menschen messen, bei Hunden genauso. Da wird ein Cocktail ausgeschüttet, der einen glücklich macht. Und das ist bei Hunden, sehen wir das genauso. Also vom Verhalten, von der Körpersprache, man könnte es sogar messen. Und das wäre ja fatal, also das nicht zu nutzen.
Ja.
Und das ist ja ohne großen Aufwand, das ist das Gute. Man muss keinen Parcours aufbauen.
Ja.
Man braucht theoretisch keinen bestimmten Trainingsgeländer. Laufen kann man, also ich auch, ich laufe ja da, wo es geht. Und das genau, kann man machen, auch zu theoretisch, Stichwort auch nochmal, worauf muss man achten? Wetterung natürlich, ne? Wenn es heiß ist, gehe ich ja auch nicht laufen. Wenn es sehr kalt ist.
Stimmt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Genau, aber weil es für mich wieder so war, wie selbstverständlich, dass wenn es 40 Grad ist, ich ja mittags nicht laufen gehe.
Hm.
Na, wie gesagt, das sollte man natürlich auch bedenken bei Hunden. Also extreme Witterungsbedingungen sind auch für die jetzt nicht sinnvoll. Aber Regen zum Beispiel, kenne ich jetzt wenige Hunde, wenn es regnet, die nicht sagen, da laufe ich mit. Also Charlie, ob es regnet, egal in welcher Stärke, der hat da voll Bock. Herr Doktor, den Großpudel, den wir mal hatten, ne? Der, obwohl der ein Pudel war, wenn es geregnet hat, hat der rausgeguckt gesagt, ich glaube nein.
Also ein Hund, der Regen mag, ist auf jeden Fall sehr von Vorteil, wenn man in der Gegend um Hamburg wohnt.
Kann sinnvoll sein, ne, wenn es da mehr regnet, dass man einen Hund hat, der auch damit kein Problem hat. Oder man, wie gesagt, wenn man selber sagt, bei Regen laufe ich nicht so gerne, dann sucht man sich wieder einen Hund, der auch bei Regen sagt, nee, lass das mal lieber.
Ja, das ist auch wieder so eine Frage. Hund und Mensch muss ja auch zusammenpassen.
Im Idealfall ja. Also das sehen wir ja auch. Ne? Wir beraten ja auch Menschen vor der Anschaffung. Okay. Und dann lernen wir erstmal die Menschen kennen, gucken, was ist denn die Idee für dich, für einen Hund? Und wenn, bei dir wäre das jetzt so, dass du sagst, ja, ich bin Läuferin und so, dass wir dann ganz anders natürlich gucken müssen. Dass wir dann schauen, okay, wenn Thema Hund, der muss auch laufen mit. Und dann wäre das, wenn man sich jetzt Junghunde anguckt, und da sieht, der hat schon eh kaum Bock auf Bewegung, dann wäre, und du sagst, aber den möchte ich mitnehmen, darf ich sagen,
würdest du mir nochmal ins Gewissen reden?
Wäre nicht schlecht, dass wir sagen, guck dir nochmal die hier an, die sind ja auch ganz niedlich und so, ne?
Ja,
also sowas,
ja, verstehe. Sagt,
oder genau, bei dir bestimmte Rassen. Also zum Beispiel jetzt, wenn du sagst, ja, deutsche Dogge finde ich total gut und ich möchte mit der, wenn ich 10 Kilometer laufen, so wöchentlich, würde ich sagen, müssen wir mal gucken, ob wir eine Dogge finden, die das aushält und sinnvoll ist. Ne?
Ja.
Das heißt also, hier ist es wirklich so, im Idealfall passt das schon eher. Man kann das ein bisschen steuern.
Ja.
Ja.
Und dann findet man auch den richtigen Laufhund.
Theoretisch, ja. Es gibt ja noch genug Hunde. Auch da, ne? Also im Tierschutz zum Beispiel, da würde ich auch gucken, im Tierschutz gibt es viele Hunde, die auch zum Laufen garantiert geeignet sind. Wenn man jetzt sagt, ich bin auf der Suche nach einem Hund, wenn der schon ausgewachsen ist, natürlich noch besser, weil man dann natürlich noch genauer gucken kann. Ne? Also wie bewegungsfreudig ist der, körperliche Belastbarkeit, man kann es gleich gucken. Bei jungen Hunden, wie gesagt, muss man erst besser darauf vorbereiten.
Okay, und dann nochmal zurückspulen, in diesem Podcast nachhören, wie es geht,
genau.
Was man braucht. Und sonst auch gerne mal in die Hundestunde reinhören. Am Ende noch die Empfehlung, auch euren Podcast natürlich sich mal anzuhören, wenn man vielleicht einen Hund hat. Oder wahrscheinlich hat man einen Hund, wenn man diese Podcast-Folge gehört hat.
Ja, wir haben auch viele Hörer, die noch gar keinen Hund haben.
Und sich schon mal darauf vorbereiten.
Genau, die sogenannten, unsere Hörer nennen sich ja Stundis.
Ja.
Also haben sich selber als Stundis bezeichnen sie. Und wir haben auch welche, die sich darauf vorbereiten. Okay. Oder die hören mit. Also jemand hört den Podcast im Büro, was gut ist, ne? Weitermachen. Und die hören das einfach indirekt mit und sagen, oh, ich habe ja keinen Hund, das ist spannend. Das ist spannend. Gibt es auch eher selten. So wie euer Podcast, glaube ich, werden jetzt nicht Couch-Potatoes hören. Das glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht.
Oder vielleicht
wäre
im Vorbereiter.
Mir nicht bekannt.
Zur Motivation.
Du meinst, wenn man sich schon mal so das Vorbereitungsjahr nimmt, um sich darauf vorzubereiten.
Das neue Jahr hat ja angefangen und da gibt es ja einige, die sagen so, jetzt werde ich mich mal bewegen, jetzt höre ich mal den Runners World Podcast, um mich zu motivieren.
Den kann man natürlich auch sehr gut während des Laufens hören. Also da gibt es eigentlich auch wieder keine Ausrede.
Das ist auch spannend, ne? Während ich laufe, machst du das, dass du Sachen hörst, während du
läufst? Ja, im Moment schon. Ich habe da immer so Phasen. Also manchmal kann ich das gar nicht leiden und dann will ich nur Vogelgezwitscher.
Ja.
Im Moment höre ich ganz gerne auch mal Musik oder im Podcast.
Okay. Ja. Also ich kann das nicht, weil ich dann, wenn es Musik ist, mich an das Tempo anpassen würde, ohne dass ich es weiß und beim Podcast schon so abgelenkt wäre. Hm. Ach so, auch das, wenn ich mit dem Hund laufe, würde ich das komplett vermeiden, Sachen zu hören. Also da sollte der Fokus komplett beim Hund dann sein und nicht noch Handy dabei haben und irgendwas hören.
Ja.
Gut, dass wir darüber noch gesprochen
haben. Ja, einem fällt immer mehr eigentlich. Jetzt haben wir tatsächlich auch schon die Stunde locker geknackt.
Sehr gut. Ja, besser, dass wir alles besprechen, als dass wir es vergessen haben.
Ja, uns fallen bestimmt später doch noch Sachen ein, aber so ist das eben.
Und dürfen bei euch die Hörer auch Fragen stellen? Also schicken die euch dann Fragen?
Es kommen immer mal Fragen rein, genau. Wir versuchen auch, das dann immer zu bündeln und immer mal eine FAQ-Folge zu machen. Wir machen das nicht so regelmäßig wie ihr. Ich glaube, wir machen es ja einmal im Monat.
Die Fragestunde, genau.
So regelmäßig machen wir das nicht, aber schon immer mal wieder. Genau, bevor wir uns verquatschen, aber an dieser Stelle erst einmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns sehr viel schlauer gemacht hast in Sachen Laufen mit Hund. Ich denke, man kann da sehr viel draus mitnehmen für das eigene Laufen und das Laufen mit Hund. Probiert's mal aus.
Ja, vielen Dank nochmal, dass ich hier zu Gast sein durfte, zu einer netten Gesprächspartnerin über ein spannendes Thema reden durfte. Genau. Und wie wir jetzt gehört haben, es gibt keine Ausrede, das nicht auszuprobieren. Es ist wirklich ausprobieren. Wenn man Glück hat, hat der Hund da auch Spaß dran und dann hat man halt einen Laufpartner oder eine Laufpartnerin an seiner Seite, wenn der eigene das nicht möchte. Könnte auch ein Grund sein, ne?
Das stimmt.
Der eigene Lebenspartner hat da nicht Lust drauf und der Hund läuft dann mit. Das ist wohl nicht so ganz alleine. Sehr gut. In diesem Sinne, viel Spaß dann.
Danke dir. So, das waren also ganz viele Tipps und Tricks und wertvolles Hintergrundwissen zum Laufen mit Hund oder eben zu Hundebegegnungen beim Laufen. Wir hoffen, dass ihr da viel draus mitnehmen konntet. Und falls jetzt noch ganz viele Fragen bei euch offen geblieben sind, dann schreibt sie uns doch gerne. Mailadresse dafür ist webmaster@runnersworld.de. Dann einfach in dem Betreff Podcast-Frage schreiben und dann kommt das bei uns an. Vielleicht machen wir dann auch nochmal eine Anschlussfolge mit weiteren Fragen rund ums Laufen mit Hund. Für heute war es das aber erst einmal. Wir freuen uns jetzt auf eure Fragen und natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Dazu abonniert unseren Podcast gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auch über viele Sterne und gute Bewertungen auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Jetzt aber wirklich tschüss und bis zum nächsten Mal.